Echsen und Keller wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Moin Moin und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Echsen und Keller. Wenn ihr das hier hört, dann hört ihr uns bei der Welle Nordpol im Feed. Vielen Dank dafür. Nun ist es allerdings so, dass Echsen und Keller vor einiger Zeit in einen eigenen Feed gewechselt ist. Neue Folgen sind weiterhin hier bei der Welle Nordpol erschienen. Dies wird sich nun ändern. Ihr findet uns, Echsen und Keller, unter Echsen und Keller. Eigentlich ganz einfach. Schaut dafür einfach bei eurem Podcast-Anbieter der Wahl nach Echsen und Keller. Dort solltet ihr uns finden. Lasst uns ein Abo da, wir wären sehr dankbar. Und so könnt ihr weiterhin mitverfolgen, wie die Abenteuer von Beldon, Garrett, Hauten, Argos und Tranol weitergehen. Die bisherigen Folgen werden demnächst gelöscht und Echsen und Keller wird nicht mehr im Feed der Welle Nordpol stattfinden. Keine Sorge, wir sind natürlich alle weiterhin Freunde geblieben. Also, wir würden uns freuen, wenn wir euch auch bei der nächsten brandneuen Folge Echsen und Keller begrüßen dürften und deswegen lasst uns ein Abo da. Vielen Dank. Ihr findet Echsen und Keller bei Spotify, bei Amazon Music und bei eigentlich so gut wie allen Podcast-Anbietern und natürlich im RSS-Feed. Vielen Dank und viel Spaß mit der neuen Folge Echsen und Keller.
Welle Nordpol, Echsen und Keller.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Echsen und Keller, Tomb of Annihilation, Folge 27. Und der Arbeitstitel lautet Frischfleisch. Und ich habe heute eine bunte Mischung wunderschöner Abenteurer dabei und die Besetzung ist etwas anders, nachdem die letzte Folge ja schon etwas was Besonderes war, ist die heutige ebenfalls etwas Besonderes. Also stellt euch doch mal vor, wer ist denn heute mit dabei?
Jetzt schon mit dem Charakter oder nur ich als Mensch?
Stell dich doch erstmal als Mensch vor.
Hallo, ich bin Pascal, ihr kennt mich vielleicht schon von meinen vorherigen Charakteren wie Tamior oder Thoradin. Ja, das bin ich.
Sehr schön. Krass.
Dann schließe ich mich da mal an. Auch ich war jetzt in den letzten Folgen schon mit dabei, als Aldien. Als Mensch heiße ich übrigens Lars. Auch wenn ich quasi, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt mit Aldien die Gruppe begleitet habe. Ich glaube, es waren 3 oder 4 gerade,
ja,
mal.
Ungefähr.
In denen ich maßgeblich viel Chaos angestiftet habe und am Schluss dann die Sache auch nicht überlebt habe. Fairer Punkt. Freue ich mich dann auch wieder, in Anführungszeichen, neu dabei zu sein.
Gut, dann schließe ich mich einmal hinten an. Ich bin Katharina. Ich bin hier quasi das, auf jeden Fall, Frischfleisch in der Runde. Und werde mit meinem Halborg Argus mich ins Getümmel schmeißen.
Sehr gut. Wir starten mit einer neuen Runde Charaktere. Aber keine Sorge, es fließt alles ins große Ganze über, kurz oder lang. Wir verlassen unsere Helden, unsere Kellerechsen mal im Dschungel und reisen ein bisschen zurück in der Zeit. Und zwar ungefähr ein halbes Jahr. Und zwar reisen wir, aber nicht nur in der Zeit, sondern wir reisen auch von der Örtlichkeit. Und zwar befinden wir uns im Hafen von Tiefwasser oder Waterdeep an der Schwertküste, einer der großen Städte an der Schwertküste, bekannt aus Medien und Ähnlichem und wichtiger Handelsposten an der Schwertküste. Und dort stehen wir an einem Hafenbecken und der junge Paladin Beldon sitzt an einem Tisch. Vor ihm aufgeschlagen liegt ein großes Buch mit feinen Linien, auf denen eine ganze Reihe Unterschriften prangen. Hinter ihm steht ein älterer Zwerg mit einem grau-weiß melierten Bart. Sehr aufrecht, sehr zackig, so Arme hinterm Rücken verschränkt. Und vor ihm stehen eine Reihe von man könnte fast sagen, grobschlächtig wirkenden Kämpfertypen. Männer und Frauen in Rüstung, Waffen, in einer Reihe aufgereiht, die nach und nach vortreten und ihren Namen in dieses Buch schreiben. Und ja, der Hafen ist belebt. Ne? Tiefwasser hat einen sehr, sehr belebten, sehr aktiven Hafen. Überall knarren Hölzer und Seile, Möwen quaken, während sie sich auf den Luftströmen treiben lassen. Es ist Spätsommer und die Luft ist angenehm warm. Und nachdem ein bärbeißiger, vernarbter, glatziger Mann sein Kreuz gesetzt hat, tritt er zur Seite und ein Tiefling tritt vor Beldons Buch. Lars, möchtest du einmal Tranual beschreiben?
Ja, auf dich tritt, wie Sascha gerade schon gesagt hat, ein Tiefling zu, der sich wahrscheinlich so von den Äußerlichkeiten, zumindest von dem vernarbten Mann, den du gerade zu einer Unterschrift gebeten hast, wahrscheinlich äußerlich deutlich abhebt, nicht nur dadurch, dass Tieflinge ohnehin relativ eindrucksvoll sind, weil sie ja kleine Hörner auf dem Kopf haben und eine rötliche Hautfarbe, so auch dieser, Tranual ist der Name, sondern auch eine relativ noble Kleidung trägt, die man vielleicht in dem Hafenviertel von Tiefwasser auch so nicht alle Tage sieht. Und ja, vielleicht auch die du bisher angeheuert hast, jetzt vielleicht alles andere als noble Gesellen sind. Nichtsdestotrotz hat Tranual etwas längere schwarze Haare, die ihm so über die Schulter fallen, und einen gefärbten roten Lederwams an, der mit einigen kunstvollen Bestickungen versehen ist. Und ja, tritt an dich heran und macht anscheinend Anstalten, sich ebenfalls für dein Vorhaben anheuern zu lassen.
Genau. Beldon, beschreib doch mal, was Tranual davor sich sitzen sieht hinter dem Buch.
Ja, du siehst einen zwar offensichtlich Sitzenden, aber auch schon im Sitzen erkennst du einen sehr großen Menschen, der breite Schultern, groß gebaut, blonde Haare, man kann sich so ein bisschen mit einer Prinz-Eisenherz-Frisur quasi vorstellen. Also so eine Art kreativer Fukuhila.
Also wenn aber du halt nett wärst, würdest du sagen, es ist so ein Beatles-Schnitt, aber nein, es ist.
Naja, aber es ist ja, du hast ja die Seiten sind noch, dann geht es länger nach hinten. Ja, okay. Ist schon jeder Hörer, der jetzt sich unsicher ist, was ich meine, kann man Prinz Eisenherz googeln und wird direkt ein Bild dessen bekommen, nur halt mit blonden Haaren. Also wirklich strahlend blonde Haare, trägt ein auffallend, also nicht gerade subtil, einen großen Anhänger des Helms, also den Handschuh der Auge macht quasi um seinen Hals, und ja, es wirkt definitiv kräftig, stark gebaut, also ein bisschen die Erscheinung so eines eines klassischen Klischee-Ritters, wie ihn man sich vorstellt halt so.
Trägt er die Frisur ironisch, oder?
Nein, die trägt er komplett unironisch, ist auch durchaus ernst, er wirkt, ich würde mal behaupten, schon so jetzt freundlich, also approachable, aber in seiner Art bei der Sache, und Ironie und Sarkasmus sind ihm sehr fern. Nicht sein Ding. So kann man sich Beldon vorstellen.
Der Zwerg, der hinter euch steht, guckt dich so ein bisschen skeptisch an, Tranual. Also, was macht denn jemand mit dämonischem Blut auf dem Weg in die Rechtschaffenheit? Die gute Arbeit für die guten Götter zu verrichten.
Nun, ich habe gelesen, dass ihr Unterstützung sucht im fernen Schuld. Und da ich interessiert bin an allerlei Dingen, bin ich durchaus gewillt, mich auch eurer Sache zu verpflichten.
Also ein typischer Glücksritter. Du tust es nicht für die gute Sache.
Doch, wenn ihr für die gute Sache kämpfen wollt, tue ich das natürlich auch gerne für die gute Sache.
Wie stehst du so zu Untoten,
zu Untoten. Ich halte sie ehrlicherweise für ein Gerücht. Das, also.
Dann wird dir Schuld eine Lehre sein. Sehr gut.
Ihr sprecht in Rätseln, aber ich bin neugierig. Sehr gerne. Wo darf ich unterschreiben?
Er klopft so Baylon auf die Schulter. Zeigt dem Hörnchen, wo er seine Unterschrift machen kann.
Kann ich nochmal dem Zwerg, hat er gerade schon einen Namen bekommen? Sorry, falls
wir. Nein, du kennst ihn aber als Meister Graubart. Er ist dein direkter Lehrer und der Führer, der Kapitän dieser Mission quasi.
Okay. Mit Lehrer quasi jetzt so in diesem Militärskonstrukt oder?
Genau, er ist quasi dein Ordensvorsteher. Also er ist quasi der dich in dein, du bist ja ein Paladin des Helm und er ist quasi dein dir vorgesetzter Glaubensbruder und der Orden, für den ihr das Ganze macht, ist der Order of the Gauntlet. Und das ist ja so, der ist ja schon so paramilitärisch aufgestaffelt und dann entsprechend hast du mit einer höheren religiösen Position, hast du automatisch eine höhere militärische Position. Wie viel Sinn das macht, sei mal dahingestellt.
Das klingt fabelhaft. Ich würde Meister Graubart einmal in meinem, Zwergisch, für die Hörer, Beldon spricht, einfach aus dem stetigen Umgang seit seiner Kindheit mit Zwergen, die er auch in Baldur's Tor als Freunde im Tempel kennengelernt hat, selber gebrochen Zwergisch, versteht es aber gut, neben der normalen Common-Sprache, so als erste Fremdsprache. einmal Meister Graubart nur ansprechen. Meister, sind Sie sicher, dass wir so jemanden in unseren Reihen haben wollen? Ich bin mir ja, sind wir sicher, dass wir ihm trauen können?
Helms Segen verschließt sich nicht den, die von fragwürdiger Herkunft sind. Seine Taten werden zeigen, ob er würdig ist. Und wenn nicht, auch Tieflinge gehen unter, wenn man sie ins Wasser wirft.
Also Sie haben ja recht. Entschuldigen Sie mein Misstrauen. Das war nicht angebracht.
Und ein wacher Geist ist stets zu loben. Und er klopft dir so auf die Schulter. Ja.
Danke, Meister Graubart. Und genau, Beldon dreht sich um, guckt Tranual an und dann zeigt er auf das Buch, auf die nächste leere Zeile. Hier, bitte, trag dich hier ein.
Tranual nimmt den Stift entgegen und unterschreibt sehr gerne mit einem milden Lächeln im Gesicht und das halt sich irgendwie noch vielleicht in einem ein oder anderen skeptischen Blick bemerkend. Aber happy, dass das so gut geklappt hat.
Tranuel tritt zur Seite und hinter ihm tritt ein großer Halborg an das Buch vor. Dann Katharina, magst du einmal beschreiben, wie sich Argus wohl so darstellt?
Ja, sehr gerne. Da er ja halb Ork ist und der Rest von ihm halb Mensch, ist er doch relativ groß geraten, auch mit breiten Schultern, ähnlich wie Beldon als Paladin. Trägt auch eine sehr schwere Rüstung. Die Haut hat so eine grau-grünliche Färbung eher. Hat sich so ein Fashion Undercut links und rechts einmal zuteil werden lassen. Den Rest trägt er als so eine Art Man-Bun dann oben auf dem Kopf des längeren Haares. Ja, und wie gesagt, jeder Zoll an ihm schreit quasi Krieger, weil er nämlich dann passenderweise noch Schild und Axt sozusagen im Gepäck hat und tritt einmal an das Buch heran.
Und Tranuel übergibt auch tatsächlich den Stift gar nicht mehr zurück an Beldon, sondern direkt an Argos und wendet sich kurz an Beldon. Falls ich das nicht erwähnte, wir sind übrigens zu zweit.
Ich verstehe. Also quasi Partner.
So könnte man es sagen, ja.
Und dann?
Helm verurteilt nicht, wo die Liebe hinfällt, sagt Meister Graubart.
Und Tranuel ist tatsächlich von dieser Situation etwas überfordert. Danke, Helm.
Oh, ich. So weit habe ich gar nicht gedacht, Meister. Ich dachte tatsächlich geschäftliche Partner. Nun ja, wie ist dein Name?
Der Name ist Argos, sagt er in etwas stumpfem, einfachem Kommen sozusagen.
Ach, ja, es freut mich, dich kennenzulernen, Argos. Bitte trag dich hier in dieses Buch ein und Beldon zeigt auf die nächste freie Zeile unter dem Namen von, beziehungsweise unter Tranwals Namen.
Okay, dann nimmt Argos dann einmal den Stift oder das Schreibutensil von Tranwal entgegen und kritzelt seinen Namen dann einfach mal in die nächste Zeile. Und jetzt fragt er einmal an Tranwal gewandt oder also an die Gruppe.
Jetzt kannst du erst einmal zur Seite gehen und wir müssen uns mit den nächsten Kandidaten beschäftigen. Vielen Dank, Argos.
Mhm. Okay. Und Tranwal schiebt dich auch so ein bisschen aus der Tür raus und rollt und zischt dir noch so zu. Mein Gott, wie dumm kann man eigentlich nur sein? Aber zum Glück war das jetzt eigentlich eine schnelle Sache und die stellen nicht noch mehr Fragen. Untote, was soll man denn von Untoten halten? Komische Type. Nun gut. Wir warten hier, bis das Schiff ablegt und dann hoffen wir mal, dass die Fragerei hier aufhört.
Du bist der Boss. Und wenn du willst, kann ich dafür sorgen, dass sie die Klappe für immer halten. Du musst nur Bescheid sagen.
Langsam. Wir müssen immer noch mit ihnen übersetzen. Auf dem Schiff wollen wir nicht so viel Aufsehen erregen.
Wenn du das sagst, Boss.
Genau. Und Nachmittag verstreicht mit noch ja, ein paar Dutzend weiteren Herren und Damen, die ihre Unterschrift in das Buch setzen. Während die letzten noch unterschreiben werden, seht ihr, wie ja, eine große Kogge beladen wird, also ein sehr bauchiges Schiff mit hohem Vorder- und Hinteraufbau. Ein Zweimaster wirkt wie ein stolzes Schiff, ein bisschen veraltet vielleicht. Und ist mit Ordensmotiven bemalt, also viele Insignien, die einzelnen Gottheiten, die sich hier beim Orden of the Gauntlet quasi versammeln. Überall ist die behandschuhte Faust des Ordens selbst als Symbol vertreten. Und ihr seht, wie auf das Schiff jede Menge Vorräte, Kisten gehievt werden, einige Dutzend weißgewandter Ordenskrieger, die vor euch an Bord marschieren. Und anschließend werdet dann auch ihr gebeten, Argos und Tranwell das Schiff zu betreten. Euch wird euer Gepäck wird, sofern ihr welches dabei mit euch führt, verstaut. Ihr kriegt so eine Ecke, wo in einem der unteren Decks sind quasi die Crew, also nicht Crew, sondern die Truppenquartiere, und das sind an sich einfach nur an den Schiffswänden und zwischen dem inneren Gebälk aufgehangene Netzhängematten. Die da wirklich eng an eng und teilweise so in drei übereinander zwischen den Balken und zwischen den Dielen aufgehangen sind. Das ganze Schiff, sobald ihr unter Deck kommt, riecht sehr nass und nach nassem Holz und nach Fäule auch ein bisschen. Also es ist erstmal kein sehr angenehmes Umfeld, was euch da entgegenschlägt. Ihr merkt direkt, das Schiff liegt selbst im Hafen, hat es einen leichten... So eine leichte Bewegung, die erstmal nicht zwingend angenehm ist. Aber noch ist alles im Rahmen. Ihr kriegt halt dann, Rex gibt keine richtige Privatsphäre. Man kann zwischen einzelnen Bereichen sind so Leinwände gespannt, die Abteile so ein bisschen separieren. Und ihr könnt auch sehen, ne, die Offiziere, die haben im hinteren Teil des Schiffs in den Aufbauten ihre Quartiere. Da gibt es auch wirklich Kabinen und alles Mögliche. Ihr könnt auch sehen, dass generell Leute von etwas höherem Stand hier tatsächlich Einzelkabinen oder Gruppenkabinen haben. Ihr werdet dann durch die Decks geführt und ihr seht, da sind an Deck und im ersten Unterdeck sind große Ballisten ins Deck montiert, die momentan eingeklappt sind und teilweise verteut sind, also die offensichtlich dem Schiff eine gewisse Wehrhaftigkeit verleihen, ohne jetzt gerade kampfbereit zu sein. Und ja, euch werden dann, wie gesagt, zwei von diesen Hängematten zugewiesen. Ihr teilt euch, ja, und um euch rum sind halt, wie gesagt, einige weitere Söldner. Und auch Dina, ihr hört von irgendwo unter euch, hört ihr Pferdewiehern und Ziegenmähen. Mähenziegen, Gackernziegen. Ziegenziegen, man weiß es nicht. Und ja, es ist generell eine sehr wühlige Atmosphäre. Ihr werdet dann, ihr habt so eine Stunde ungefähr, um euch da irgendwie einzufinden. Ihr quatscht mit den Leuten, die direkt um euch rum in den Hängematten hängen. Man beschnüffelt sich so, es sind halt alles, also die meisten sind entweder sehr erfahrene Söldner, Männer und Frauen mit Narben und erfahrenen, ruhigen Gesichtern oder sehr junge und sehr unerfahrene. Also es gibt irgendwie nicht gefühlt so ein Zwischenlevel, sondern entweder nur die Veteranen oder die sehr, sehr jung und sehr, sehr unerfahren sind, die alle so ein bisschen nervös sind, alle versuchen entweder sehr tough zu tun oder ganz offensichtlich ein bisschen unruhig sind. Denn vor euch liegt eine lange Seereise und nicht jeder ist so aufgeregt, diese Seereise anzutreten, auch wenn am Ende der Seereise natürlich eine Welt voller Abenteuer auf euch wartet. Und ihr werdet dann am frühen Abend merkt ihr, wie das Geschrei am oberen auf den oberen Decks lauter wird, und ihr merkt so, wie ein Rucken durchs Schiff geht. Ihr hört die Ankerketten, wie sie eingefahren werden. Und dann merkt ihr, wie sich das Schiff in Bewegung setzt. Und mit der abendlichen Ebbe segelt das Schiff aus dem Hafen von Tiefwasser. Beldon, du hast, du bist in einer kleinen Kabine mit vier anderen Paladinen, die ungefähr deine Stufe im Orden haben, alles junge, nicht mehr Akolyten, ihr seid alle geweihte Paladine, mhm. Aber halt alle so im ersten Jahr so eurer Paladinschaft quasi. Es ist für euch alle die erste richtige Mission, die erste richtige Expedition. Und ihr habt es euch, sind alles sympathische Leute, die du teilweise aus deinem Tempel kennst, teilweise aus von größeren Veranstaltungen des Ordens hast du sie schon mal gesehen, sind von überall, von Ferun. Und ihr teilt euch die vier Betten, die sind so in die Wände quasi eingelassen, so leicht tiefer gelegt, dass man bei Wellengang nicht direkt rausfallen kann. Das Innere ist eigentlich alles hell getüncht und es riecht alles ein bisschen salzig und nach Fisch, aber ansonsten ist es eigentlich ganz okay. Du hast es dir irgendwie schlimmer vorgestellt. Und als das Schiff losfährt, stehst du auf dem an Deck und siehst so die Stadt, wie sie in der Ferne langsam verschwindet. Und vorm Abendessen, an dem Abend, wird quasi einmal die ganze Crew und alle Söldner, alle Ordensleute werden einmal zusammengerufen aufs Deck. Und Captain Graubart, in dem Fall eher der militärische Rang Captain und nicht der Captain des Schiffs, steht quasi auf dem Oberdeck, steht so, ne, Rücken durchgedrückt, Arme hinterm Rücken verschränkt, steht so: Männer, Frauen, unsere beschwerliche Reise hat begonnen. Ich bin stolz, mit so vielen Brüdern und Schwestern des Glaubens auf dieses Abenteuer aufzubrechen. Wir werden Gutes tun in diesem wilden Land von Schuld. Wir werden den Glauben des Ordens zu den Einheimischen tragen und wir werden den Fluch der Untoten aus den Dschungeln vertreiben. Wir werden die Dschungel sicherer machen. Wir werden diese unheilige Flamme der Dunkelheit ausmerzen. Und ich bin mir sicher, dass wir das mit euren starken Armen und euren schlauen Köpfen auf jeden Fall hinbekommen. Und jetzt, was sagt man? Break a leg. Keine Ahnung. Was sagt man als Seefahrer? Keine Ahnung.
Leinenlos?
Leinenlos, genau.
Mast und Schuttbruch.
Vorfahrt. Mast und Schuttbruch finde ich schön. Und dann weggetreten. Morgen werden wir fangen die Drills bei Sonnenaufgang ein und wir klären alles weitere dann. Und es gibt kein großes Hurra oder so, es gibt so zwei, drei vereinzelte übermotivierte Jünglinge, die so anfangen zu klatschen und dann aber auch sofort aufhören, als sie merken, dass keiner mitklatscht. Und das Schiff segelt so in seine erste Nacht. Ihr seid ein paar Wochen auf See. Es ist keine kurze Reise. Und ihr seid seit ungefähr zwei, drei Tagen seid ihr vor einer dunklen Wolkenfront hergefahren. Was euch erstmal viel Rückenwind gegeben hat, wodurch ihr gut vorangekommen seid, aber in den frühen Abendstunden des Tages hat euch der Sturm eingeholt, was erst sich durch starken Regenfall und dann durch sehr raue See bemerkbar gemacht hat. Und jetzt möchte ich gerne mal von jedem von euch einen Constitution Save haben, damit wir auch mal würfeln.
Mir schwand schon Böses.
Yippie. Vor allem direkt ein Constitution Save, super, cool.
Hey, du hast plus eins.
Lass mich.
Huh. 24.
Okay. 12.
Moment.
11. Ja, alles klar. Ja. Argus, wenn man dich stehen sieht, ist es so, als wäre dein Kopf eine Steadicam und dein Körper gleicht quasi die starken Bewegungen des Schiffs komplett aus. Du hast überhaupt kein Problem mit dem Seegang oder mit dem Wetter oder irgendwas. Also du hast so eine halbe Stunde Gewöhnungszeit, um dich an das Schwanken am Anfang generell zu gewöhnen, aber seit Tag 2 bist du quasi, hast du deine Sea Legs quasi bekommen, deine Seemannsbeine. Hast die erste Zeit den Regen auch sehr genossen. Den Duschen oder Waschen ist so eine Sache an Bord von einem Schiff mit so vielen Menschen oder Personen besser gesagt. Und als der Sturm dann aber stärker geworden ist, haben die Seeleute euch quasi unter Deck geschickt. Meldon, du bist tatsächlich auch unter Deck. Du hast heute einfach Wachdienst. Und sitzt mit einem großen Teil der Söldnern, unter anderem auch Tranuel und Argus, in einer der größeren Kabinen. Alles, was verzurrt werden konnte, wurde verzurrt. Es gibt noch so ein, zwei Schüsseln, die irgendwie so nach links und rechts rutschen mit dem Seegang. Und dir geht's. Dir ging's schon mal besser. Also es ist definitiv der ärgste Sturm, in dem ihr bisher wart und der ärgste Wellengang. Du hast es bisher geschafft, dich nicht zu übergeben. Und es gibt aber diese Schüssel, die zwischen den einzelnen Söldnern hin und her gereicht wird, in der man so hin und her schwappen hört. Und du dreust jedes Mal so ein bisschen den Moment, wenn sie in deine Nähe kommt, weil allein der Geruch inzwischen etwas intensiver geworden ist. Tranuel, deine Hautfarbe ist momentan eher Korall als Rot. Und du hast einen Fixpunkt an einer der Decks, an einer der Planken gefunden, auf das du sehr konzentriert starrst. Aber du hast es geschafft, bisher ohne den Eimer auszukommen quasi. Aber dir geht's wirklich nicht gut. Also die Vorstellung, dass alles eine Prüfung, das alles muss eine Prüfung sein, weil sonst gibt es keinen Grund, warum du dich einer solchen Sache jemals freiwillig aussetzen solltest.
Ja, Tranuel hat so alibimäßig noch so ein in Leder geschwungenes Buch vor sich auf dem Schoß, um sich irgendwie, sein Plan war eigentlich so ein bisschen, sich aus den Diskussionen und den Unterhaltungen zu entziehen, die wahrscheinlich gerade sowieso durch den Wellengang zum Erliegen gekommen sind. Mhm. Und er blättert so ein bisschen alibimäßig mal von rechts nach links, hat aber keine Chance, auch nur einen Satz zu lesen.
Ja, genau. Also sobald dein Blick quasi diesen fixierten Punkt in der Schiffswand verlässt und aufs Buch, fängt es sich an, alles zu drehen. Es ist so, wenn einem von euch mal im Auto schlecht geworden ist, weil er gelesen hat, oder im Bus, dann kennt er das Gefühl. Nur halt ein bisschen stärker, weil es ein großes Schiff in einem großen Sturm ist. Und ja, das Schiff knarrt also von links nach rechts. Ihr seht, ihr habt so diese Öllaternen, die so von links nach rechts auch schwingen, überall tropft Wasser. Ab und zu hört ihr mal ein bisschen Geschrei von oben. Und dann hört ihr tatsächlich, hört ihr eine Tür knallen und ein komplett durchnässter Seemann kommt die Treppe auf euer Deck runter.
Das ist ein Segel! Piraten! Der Captain vermutet Piraten. Macht euch kampfbereit!
Findet Tranuel gar nicht witzig. Wirklich vollkommen bad timing.
Ja, Beldon, jetzt mal out of play gefragt. Wie klug wäre es für Beldon, sich jetzt quasi auf dem Schiff in eine Plattenrüstung zu kleiden.
Es ist halt so dieses Risk-Reward-Ding. So.
Ja, ja. Über Bord ist dann bye-bye.
Genau. Fällst du vom Bord, war's das. Aber in einem Kampf hast du natürlich gewisse Vorteile dadurch.
Ja, ja, also, das ist klar.
Weil wahrscheinlich ziemlich wenig andere Leute eine Plattenrüstung anhaben, aus eben diesem Punkt.
Ja. Ja. Also das Schiff ist aber auch so groß, dass du gerade wenn du dich vielleicht irgendwo festbindest oder so, noch ein Gefühl, also du würdest wahrscheinlich eher den Schutz der Rüstung bevorzugen, anstatt die Furcht davor zu haben, zu ertrinken.
Okay, ja, dann ziehe ich mir meine Plattenrüstung an und mache mich kampfbereit.
Ja, du kommst aufs Deck, an Deckrand, und du siehst, es sieht aus, als wärt ihr in einem Dünenmeer aus Wellen. Also es ist wirklich ein hohes, ne, um euch rum hohe Wellen, und das Schiff geht so durch die Täler und dann wieder an die Gipfel der Wellen. So überall der Wind sprüht, der Regen kommt quasi waagerecht in euer Gesicht. Es ist eiskalt. Ihr seht halt um euch rum, werden Lampen angezündet und immer mehr Leute kommen bewaffnet an Deck. Dann erhält ein Blitz den Himmel, und du siehst vielleicht 100 Meter rechts von euch ein großes, schlankes Schiff, das offensichtlich auf euch zuschaut. Und das Deck, es ist schwer auszumachen, aber es sieht aus, als würde das Deck halt wimmeln vor Leuten. Also das Schiff selbst ist kleiner als euers, aber nicht viel. Auch zwei Maste. Und kommt halt, wie gesagt, näher. Du kannst sehen, wie Seemänner dabei sind, die Ballisten kampfbereit zu machen. Die Schiffe sich so zwischen den, während sie die Wellen manövrieren, quasi versuchen sie sich immer näher zu kommen. Hörst du das von der ersten Balliste, die abgefeuert wird von eurer Seite, und ein riesiger Bolzen verschwindet irgendwo Richtung des Schiffs, und ihr hört Schreie und so einen relativ heftigen Aufprall. Und wer denken würde, dass Ballisten keine krassen Waffen im Schiffskampf waren, die wurden tatsächlich von der Hanse damals verboten. Also quasi, sogar vom Papst, päpstlich verboten wurden Ballisten im Schiffskampf zur Zeit der Hanse.
Einfach also zu Imba einfach.
Ja, ist wirklich
die
so.
Die Begründung vom Papst ist, sorry, einfach imbalanced.
So. Ja, es ist halt einfach, die Tödlichkeitsrate war halt so hoch, dass es für unmenschlich, als unmenschlich hand, also die Atombombe der Hansezeit quasi war die Ballista. Ja, und das, ihr nähert euch halt an, und es ist so ein bisschen, als würde der Ton langsam, also es würde alles so eine gedämpfte Note an. Ihr steht alle an Deck, angespannt, kampfbereit. Tanuel hat sich so einen Tau komplett um den Unterarm gewickelt, um sich so irgendwie halbwegs aufrecht zu halten, während Argus halt steht wie eine Katze, deren Kopf einfach komplett immer perfekt statisch bleibt, während der Rest des Körpers sich halt dem Wellengang anpasst, wie bei einem Surfer auf einem Surfbrett. Die Anspannung ist spitzt sich zu, und die Schiffe kommen immer näher. Ihr könnt sehen, dass das Deck ist bunt gemischt mit Menschen und Nichtmenschen. Ihr könnt Orks sehen, ihr könnt Hobgoblins sehen, was es aussieht, also der Kapitän sieht aus, als wäre ein sehr, oder der Mann am Steuerrad, besser gesagt, sieht aus wie ein sehr großer Ork. Und dann krachen die Schiffe mit einem ohrenbetäubenden Scheppern zusammen. Ihr habt das Gefühl, dass die Welt um euch herum quasi explodiert war. Das Krachen, so ohrenbetäubend ist, trotz des Sturms, trotz des Windes. Und dann gibt es so einen kurzen Moment von Stille. Und dann springen die ersten Piraten zu euch rüber aufs Boot. Und der Kampf bricht aus. Und Argus sprittet quasi voran in den Kampf, und der erste Pirat, bevor er landet, der kommt mit so einem Strick rüber und landet halt quasi direkt in der Axt und wird direkt wieder mit so einem Schrei zurück ins Meer befördert.
Finde ich gut.
Aber direkt Volley genommen, oder? Also der kam
gar nicht. Okay, sehr gut. Der hat das Deck nie berührt. Okay. Beldon versucht so ein bisschen in den Kampf zu kommen, aber es ist so eine gewisse Vorsicht ist die ganze Zeit da. Es ist dein erster richtiger Kampf außerhalb des Trainings. Du hast mal so eine Kneipenschlägerei aufgelöst oder so. Also du hast halt so ein bisschen, du hast halt eine gewisse Erfahrung in so Small-Scale-Sachen so. Das überwältigt dich in dem Moment ein bisschen. Du weißt noch nicht so richtig, wohin mit dir. Du lässt deinen Blick so über die Masse der kämpfenden Söldner und Ordensbrüder am Deck unter dir streifen. Du siehst, wie Tranuel an einem Arm halt im Seil hängt, Magie in Richtung der Piraten spuckt, die dann unter Qualen so nach hinten zu Boden oder halt auch wieder von Bord gehen. Und der Kampf ist wahrscheinlich nicht mal 10 Minuten lang, bevor die Piraten sich zurückziehen und das Schiff durch den Sturm einfach innerhalb kürzester Zeit wieder von euch weggetrieben wird. Es fühlt sich fast antiklimatisch an. du guckst dich halt um. Du merkst so, wie stark deine Hände zittern. Du merkst, deine Waffe hat kein Blut, keine Scharte, nix. Du bist gar nicht erst in die Nähe des Kampfes gekommen. Es war auch einfach kein Bedarf per se. Also das Deck war gut verteidigt. Das Schiff hatte irgendwie du hast nicht das Gefühl, dass das Schiff in irgendeinem Punkt wirklich stark in Gefahr war. Aber du merkst halt, dass du wärst vielleicht auch nicht dahin gegangen, wenn du, also ne, das ist so ein Moment der Schwäche. Tranuel, du guckst dich nach Argus an, du hast ihn so im ärgsten Getümmel ein bisschen verloren. Und als er dann auf dich zukommt, die Axt so über der Schulter, das Schild relativ locker an einem Arm, ist das eigentlich, der Regen wäscht gerade Blut von Haarspitze bis Stiefelspitze quasi von seinem Körper. Kommt euch zu mit einem sehr zufriedenen Gesichtsausdruck. Während dir langsam so wieder der Sturm, also so dein Innenohr merkt gerade so, oh, das Adrenalin ist weg, okay. Wird wieder unangenehm, Freund.
Tranual nimmt auch die Gelegenheit wahr und klopft ihm so ein bisschen, oder klopft Argus so ein bisschen anerkennend auf die Schulter und bleibt aber mit der Hand so eine Sekunde zu lang irgendwie auf der Schulter, um einfach so ein bisschen noch mal Luft zu holen und sich so ein bisschen abzustützen, weil sonst geht gerade nicht mehr so gut. Und er war eigentlich ganz happy, dass er so ein bisschen was zu tun hatte. Argus, das war doch tatsächlich mal relativ unterhaltsam. Das kann häufig... häufiger mal passieren, sorry.
Alles klar, Boss?
stell nicht so dumme Fragen. Sorg einfach nur dafür, dass ich in Ruhe gelassen werde. Ich werde lesen oder so.
Ich kann dich runtertragen, wenn es zu viel wird.
Bitte. Bisschen Kontenance bewahren, Argus.
Und der zuckt so mit den Schultern. Immer noch die Axt über der einen Schulter sozusagen. Das ist so, wie du willst, Boss.
Und aber gute Arbeit gemacht. Du bist dein Geld wert, augenscheinlich.
Ach, es ist mir ein Vergnügen, Boss. Wollen wir wieder unter Deck gehen?
Ja. Ich komm gleich nach.
Genau. Ihr bleibt noch gut anderthalb Tage im Sturm hängen, tatsächlich, bevor der sich auflöst. Am ersten Tag nach dem Sturm wird das Schiff repariert. Also es wird sich erstmal gucken, okay, welche Schaden hat der Sturm am Schiff hinterlassen, welchen Schaden haben die Piraten hinterlassen. Und dann werden die Gefallenen beerdigt. In einer klassischen Seefahrerbeerdigung, die werden in Segeltuch eingenäht, und dann geht der letzte Stich durch die Nase, um so sicherzustellen, dass die armen Seelen tatsächlich tot sind, bevor sie dann in die Tiefen des Ozeans geschickt werden. Und dafür sind auch alle anwesend. Ihr steht alle an Deck, quasi in euren besten Klamotten, die nach so ein paar Wochen auf See halt noch vorhanden sind. Tranuel, du hast den ersten, das ist jetzt der erste Tag, wo es dir nicht mehr wie Scheiße geht. Also der Seegang ist unendlich viel managebarer als noch gestern. Du hast ein bisschen abgenommen in der Zeit. Essen war nicht so dein Freund.
Was maßgeblich natürlich an der schlechten Qualität hängt, an nichts anderem.
Natürlich. Und Meister Graubart sagt dann noch ein paar Worte. Es wird gebetet natürlich an die Götter. Du bist natürlich bei den entsprechenden Ritualen involviert und vollführst die auch problemlos. Und im Anschluss werden noch eine Handvoll Kämpfer nochmal nach vorne gerufen, unter anderem auch Argus. Und Graubart, der auch ein bisschen blasser aus noch als und ein bisschen schmaler als noch vor ein paar Wochen. In tiefen Augenringen geht so vor euch auf und ab und macht so: Ja, es ist gut, eure starken Arme hier bei uns zu haben. Ihr habt in dieser Nacht auf jeden Fall gezeigt, woraus ihr gemacht seid. Darauf könnt ihr sehr stolz sein. Ich bin sehr froh, euch an unserer Seite zu haben. Und für eure Verdienste in der letzten Nacht kriegt jeder von euch nicht nur meinen Dank, sondern natürlich auch, wie es die Söldnergesetze verlangen, einen kleinen Bonus. Und er tritt quasi an, ja, es sind so sechs Söldner und zwei von den Ordens, zwei Paladine. Er steckt jedem so eine kleine Brosche aus Platin an, in der Form des Helmhandschuhs. Argus, auch dir wird die angeheftet. Und jeder von euch kriegt einen kleinen Beutel mit Münzen. Da sind 10 Platin drin. Die werden dir dann entsprechend ausgehändigt. Und an den Abend gibt es tatsächlich das erste Mal seit langem ein bisschen aufwendigeres Essen. Es gibt eine doppelte Ration rum für die Seeleute und dann entsprechend auch für euch. Und es ist eine etwas ausgelassenere Stimmung an Bord, während ihr weitersegelt. Na, wir machen noch einen kleinen Sprung in der Zeit. Und zwar stehen wir an einem weiteren Hafen, aber es ist warm, es ist das Wasser ist azurblau, die Schiffe im Hafen sind von Hunderten von Nationen und Bauarten, der Hafen wird gekrönt ist das falsche Wort, aber im Hafen steht eine große Statue eines indigenen Kriegers, eines indigenen Königs quasi, der da über den Hafen wacht. Und ihr steht, habt das Schiff gerade verlassen, ihr habt die typischen Gummibeine, die man, wenn man sich erstmal ans Wasser gewöhnt hat, dann ist das Land betreten. Tranuel, du hast, glaube ich, auf keinen Moment mehr gewartet in den letzten 6 Wochen, die ihr auf See wart, als das. Aber es fühlt sich an, als würde die Seekrankheit dich quasi doppelt so hart treffen, in dem Moment, wo du wieder Land betrittst. Und Argus ist erstaunlich gut wegstellt. Er schüttelt einmal den Kopf und dann ist irgendwie alles fein. aber ja, Tranuel, du hast das Gefühl, okay, der Boden ist dein Feind. Das verfliegt in der nächsten Stunde, aber erstmal denkst du, das kann nicht wahr sein.
Tranuel ist auch maßgeblich genervt, also das ist tatsächlich das primäre Gefühl, was er hat. Also auf der einen Seite natürlich verzweifelt, weil er einfach nicht klarkommt, und auf jeden Fall genervt.
Ja. Genau, ihr habt einen relativ entspannten eine relativ entspannte Tageshälfte, als ihr am Dock so, es ist mehr so ein Rumlungern. Ihr habt keine Erlaubnis, in die Stadt erstmal zu gehen, zu diesem Zeitpunkt. Schaut halt zu, wie das Schiff entladen wird. Ihr könnt sehen, die Fahrt hat einige Spuren hinterlassen. Das Schiff wirkt nicht ansatzweise noch so prächtig, wie es bei seiner Abfahrt in Waterdeep gewirkt hat. Die Farbe ist runter, Segel ist geflickt. Es gibt einige Kampfspuren. Aber alle momentan eher ungewaschen wirkenden Söldner und Ordenspriester und Matrosen scheinen froh zu sein, wieder festen Boden unter ihren Füßen zu haben. Und das Schiff wird halt entladen und ihr fletzt euch so ein bisschen auf dem Kai rum. Beldon, du bist damit beauftragt, das Entladen
das Entladen zu überwachen von einem der Laderäume. Und gleich, du hast dann irgendwie einen Kontaktbruder, der von hier ist auch, der aus Port Nansaru kommt. Und die Vorräte werden quasi auf Wagen verladen. Und ja, die Luft ist erfüllt von es riecht erstmal salzig natürlich, ihr seid immer noch an einem Salzwasserhafen, aber es hängt auch eine exotische Mischung aus Tee und Gewürzen und Wald in der Luft, die so über die Stadt weht. Ihr könnt sehen, alle möglich, also die Straßen sind voll mit bunt gewandten Leuten in Kaftan und Roben und Turban. Es ist alles sehr, sehr leicht und in vielen Schichten dem Wetter einfach angepasst. Und ihr könnt sehen, hier und da fliegt man ein bunter Papagei über das Dock. Ihr seht zu einem Zeitpunkt einen großgewachsenen Halbdrachen, also einen Drachen in humanoider Form quasi, ein goldener Drache, der über die Docks schlendern und sich mit Captain Graubart unterhalten. Der scheint irgendwelche auf einer Art Klemmbrett irgendwelche Notizen zu machen, bevor er dann nickt und wieder von dann geht. Es ist relativ entspannt und die Stadt wirkt groß um euch rum, nicht ansatzweise so groß wie Waterdeep, also Tiefwasser, aber schon eine anständige Stadt mit großen Mauern und einem großen Hafen mit vielen Schiffen. Bedon, du wirst dann damit beauftragt, dem ausgeladenen Gut, also der ganzen Ware und den, nicht Ware, aber den Vorräten und so, zur lokalen Niederlassung des Ordens zu folgen. Und du fährst damit hin und es ist tatsächlich eine sehr kleine, unscheinbare, ein sehr kleines, unscheinbares Stadtreihenhaus mit einem Hinterhof, wo ihr dann eure Sachen lagert. Aber du bist die Tempel und nicht den Prunk, aber es ist, also prunkvoll ist euer Orden nicht, aber die Tempel in Ferun an der Schwertküste und auch die Gebäude, die Klöster und so sind doch was anderes. Das hier wirkt mehr wie ein Mietshaus mit einem eingerichteten Büro und einem kleinen Schrein. Also du bist erstmal ein bisschen geschockt davon, wie klein und rudimentär die Ordensniederlassung in Port Nansaru ist.
Ja.
Genau, du wirst einem Mann vorgestellt, der Niles Breakbone heißt. Ist der Commander hier. Ist hochgewachsen, ein Mann mit edlen Zügen, der Symbole von Tyr trägt, also einem der Götter des Ordens, mit sehr, also wenn du das Gefühl hast vorher so, dass dein Captain Graubart gerade gestanden hat, er sieht aus, als hätte er nicht nur einen Stock, sondern halt eine ganze Platte oder eine Latte irgendwie gefressen, also du hast noch nie einen Menschen so gerade stehen sehen.
Ja.
Du betrittst dann das Büro, um dich einmal anzumelden und er steht auch und sagt, Nachschub aus für Ruhen. Und er kommt auf dich zu und gibt dir einen kräftigen Händedruck. Sagt, mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Breakbone, Commander Breakbone.
Belden Clearshard ist mein Name. Ich, Bruder des Helms, ursprünglich von Baldur's Tor, jetzt im Auftrag des Ordens hier, um den Glauben nach Schuld zu bringen.
Also die Clear Shards aus Baldur's Tor, ja. Davon habe ich auch schon gehört. Das ist gut, das ist gut. Es ist gut, jemanden von solcher Abstammung hier zu haben. Und da klopft ihr auf die Schulter. Ihr werdet sicherlich Großes für den Orden tun, da bin ich mir sicher.
Das ist nichts Geringeres, ist mein Ziel.
Sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Mit wie vielen Männern seid ihr denn hergekommen?
ja, darf ich das jetzt entscheiden? Dann ist das jetzt unser Kontinent.
Genau. es sind so, sind wahrscheinlich so 50 Ordensbrüder und Schwestern und 120 Söldner vielleicht.
Genau das. Um die 50 Brüder und Schwestern des Ordens und na, sagen wir nochmal doppelt so viele Söldner, die wir angeheuert haben.
Sehr gut, sehr gut. Und die Fahrt verlief gut, ja?
Das ist eine interessante Frage, Herr Breakbone. Einmal sind wir tatsächlich auf Piraten gestoßen, konnten das aber ohne größeren Schaden überleben. Aber davon ab, hier und da ein Sturm, auch mal einer, der länger angehalten hat. Also es war keine reine Butterfahrt, aber am Ende haben wir es ja mehr oder weniger unbeschadet bis hierhin nach Port Nianzaro geschafft.
Das Leben wäre ja auch nicht befriedigend, wenn uns die Götter nicht ab und zu testen würden, nicht wahr?
So ist es. Ganz genau so ist es.
Sehr gut, sehr gut. Na dann, meine Leute werden sich um ihre Quartiere kümmern und ich denke mal, innerhalb einer Woche wird es in den Dschungel gehen.
Fabelhaft. Das das klingt doch sehr gut.
Ich hoffe, Sie sind bereit, das den Untoten so richtig zu zeigen.
Das nichts wenig motiviert mich mehr, als in den Kampf zu ziehen und den Scharen des Bösen Einhalt zu gebieten.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist so muss ein Paladin des Ordens sein. Und er klopft dir dann mal auf die Schulter und entlässt dich dann mit geh mal so nach so einem Handwedeln einfach. Und ihr seid ungefähr 3 Tage in der Stadt. Ihr habt so ein bisschen, ihr seid so in so 2, 3 leeren Lagerhäusern untergebracht. Werdet dann in so 2 Züge quasi aufgeteilt. Jeder Zug wird dann von irgendwem angeführt. Euer Zug wird von Captain Graubart angeführt. Und es sind dann halt immer ein paar Ordenspriester und ein paar Indigene, die dann. Das ist doch das Wort, darf ich sagen, oder? Ist das richtig?
Indigene?
Ja.
Ureinwohner?
Ja.
Klar.
Ja.
Ich denke
okay,
schon.
Gut. Also werden von ein paar Ureinwohnern, die werden dann als Träger und als Speer und auch so noch zusätzlich um die Reihen der Söldner so ein bisschen aufzustocken, werden dann angeheuert und 2 Gruppen machen sich dann am Morgen des 3. Tages quasi auf den Weg. Ich habe gesehen, dass Katharina Rationen in ihrem Inventar hat. Wie sieht das beim Rest von euch aus?
Ich habe auch Rationen. Und zwar habe ich die, glaube ich, auch noch ein bisschen hochgesetzt. Einfach, weil es Sinn ergeben hat. Ich habe gerade 30 Tagesrationen.
Ich müsste eigentlich 10 dabei haben.
Ja, 10 sind Standard. Genau. Ich habe es jetzt für mich auf 30. Einfach nur, weil ich davon ausgehe, dass das irgendwie realistisch ist. Aber was, ich meine, im Ende ist da die Frage, zu welchem Zeitpunkt habe ich diese Ration und was für eine Reise habe ich mich da begeben?
Ne? Ja.
Musst du dann eigentlich sagen, wie viel
ich habe? Aber wenn ihr Ration habt, das ist schon mal gut. Das ist, ist ja ein Anfang und dann machen wir einfach weiter. So, was ihr aber auf jeden Fall euch aufschreiben könnt, jeder von euch hat ein Insect Repellent bekommen. Das wird euch quasi ausgeteilt. Das ist so eine vaselinehafte Creme, die ihr euch auf den Körper schmieren könnt. Und der sich, also es wird ausgegeben, keiner zwingt euch das zu nutzen. Aber die Einheimischen empfehlen das euch mit viel Nachdruck, die einheimischen Insekten doch vielleicht nicht ganz so, damit ist nicht ganz so zu spaßen. ihr brecht dann auf. Ich habe euch da auch mal auf die Karte entsprechend gezogen. Port Nansaru hier im Norden von Schuld. Und ihr brecht gen Süden auf und ihr brecht tatsächlich mit. Also ihr marschiert so zwei Tage ungefähr, bevor ihr auf große Kanus wechselt und mit diesen dann den Soshin Star, einen der großen Flüsse hier neben Port Nansaru quasi, nach Süden fahrt. Und euer Ziel ist Camp Righteous. Ihr wisst, dass Commander Breakbone kurz vor euch aufgebrochen ist mit der anderen Hälfte der Söldner und der Brüder und Schwestern. Und ihr hattet in den Tagen in Port Nansaru, ihr hattet an sich eine gute Zeit. Ihr habt dann auch zwischendurch durchaus mal in Anführungsstrichen Freizeit bekommen. Also ihr durftet euch ein bisschen unter die Leute mischen. Ihr habt doch das Gefühl, dass so 2, 3, 4, 5 Leute nicht wieder zurück in eure Kasernen gekommen sind. ihr habt euch im Executioner's Run 2, 3 professionelle Runner quasi angeguckt. Der Executioner's Run ist diese Senkgrube quasi, in der Leute zur Exekution reingestellt werden, wie es der Name sagt, das ist jetzt nicht so überraschend. Und wenn man vom einen Ende dieser Grube zum anderen Ende der Grube es schafft, ohne zu sterben, und dort auf der anderen Seite es wieder raus schafft, rauszuklettern, dann gilt es die Strafe quasi als abgebüßt. Und es gibt ein sehr aktives Ökosystem drumherum und ihr habt euch und entsprechend auch Leute, die das quasi hauptberuflich machen. Und da habt ihr euch dann auch durchaus das ein bisschen angeguckt. Ihr habt hattet das Glück, dass ihr Zeuge eines Dinosaurierrennens werden konntet, bei dem die großen Hauptstraßen in Port Nansaru abgesperrt werden und dann Jockeys auf riesigen Echsen durch die Straßen rennen um die Wette und ein völlig wahnsinniges Spektakel. Kreaturen in der Größe von Drachen und größer teilweise dann auf über das glatte Kopfsteinpflaster der Stadt geschlittert sind. Aber es war, ja, ihr hattet eine gute Zeit und zumindest Argos hat sich gut betrunken an dem Abend. Und vielleicht nicht ganz so viele Erinnerungen daran wie Tranwall und Beldon.
Okay.
Ja, und ihr, gibt es noch irgendwas in der Stadt, was ihr explizit machen wollt? In diesen Tagen? Ich würde euch empfehlen, keine langfristigen Kolossiumpläne vielleicht anzustarten.
Ich wollte es gerade sagen. Das ist für die anderen beiden vielleicht, ich weiß ja nicht, wie up-to-date ihr seid, aber man kann sehr viel Zeit in Port Nansaru damit verbringen, quasi eine eigene Tournament-Arc im Kolosseum aufzuziehen.
Okay.
Das ist spannend für alle Beteiligten.
Nee, also abseits davon quasi Rationen irgendwie aufzustocken und irgendwie das zu tun, was der Order of the Gauntlet von einem befiehlt, sodass man quasi den Weg in Richtung Dschungel fortsetzen kann, Ja, alles mit so einem gewissen Murren und Tranual ist stets bemüht, die körperlichen Aufgaben an Argos zu delegieren. Ja, aber ansonsten nichts weiteres.
Ich glaube, ja, Argos tut wie ihm geheißen, seiner Natur entsprechend und hätte vielleicht dann noch, abgesehen von dem einen Abend der Besinnungslosigkeit, sich noch damit beschäftigt, irgendwie mal sich am örtlichen Markt durch diverseste exotische Obst- und Gemüsesorten zu probieren.
Ja, kein Problem. Das auch, tatsächlich bist du mit, also es waren ein paar Sachen dabei, die sehr, sehr seltsam geschmeckt haben. Also Sachen, die aussehen, oh, das sieht aus wie eine Erdbeere. Oh, das ist aber bitter, wie grüner Tee. So, es war ein bisschen verwirrend, aber ein paar sehr leckere Sachen hast du entdeckt und hast ja auch einen kleinen Beutel an getrockneten Früchten an deinen Gürtel hängen können.
Ah, fantastisch. So. Ja, aber ich glaube, abgesehen davon hält sich Argos eher in der Nähe von Tranual auf. Er ist ja immerhin als Bodyguard angeheuert worden. Also sollte er seinen Schützling nicht zu lange aus den Augen lassen.
Tranual, du hast das Gefühl, du bist auf einem guten Weg. Das ist so das Feedback, was du von deinem Patron bekommst. Ihr schiebt eure Kanus dann nach 3 Tagen in den Fluss Social Star und beginnt den hoffentlich erstmal letzten Teil eurer Reise. Ihr seid den zweiten Tag auf dem Fluss. Es sind große, bauchige Kanus, in denen ihr unterwegs seid. Es sind ja Dutzende Kanus. Ihr seid keine kleine Gruppe. Ihr habt am ersten Tag ein Kanu an Stromschnellen verloren, inklusive 2 Söldnern und 2 von den Ureinwohnern hier, den Führern. Ihr habt hier und da mal, seid ihr eher so über so einen Nebenarm als über den Hauptarm gefahren, auch um mehr solchen wilden Wasserstellen quasi auszuweichen, so Stromschnellen und so. Und ihr fahrt jetzt seit 2 Stunden ungefähr durch ein Gebiet, das durch seltsame Fetische und Totems am Rande des Flusses quasi gekennzeichnet ist. Und ihr könnt, macht mal einen Perception-Check.
Würfeln.
Yay. So einmal die Stunde ist das okay.
Nicht übertreiben, Sascha.
Ja. Wir spielen später D&D. Ja,
ist immer noch dein Spiel. 17.
5.
4. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass Tamio war ja Perception Oberbabo. Stimmt. That's gone now.
Ja, Bella, du bist tatsächlich sehr in Gedanken vertieft. Du hast von Commander Breakbone ein Buch mit so den Leitsätzen von Tür bekommen. Und in dem schmökerst du eigentlich seitdem in jedem Moment. Und einfach mehr auf Interesse. Dein Glaube an Helm ist safe und gesichert, aber es ist ja schließlich ein Verbündeter und es ist nie verkehrt, da noch ein bisschen was zu lernen. Du bist also entsprechend da sehr vertieft.
Und ich glaube auch nicht, dass es nur einen Gott gibt in der Hinsicht.
Nee, aber genau. Monotheismus ist kein Ding. Also ihr wisst, dass es Götter gibt und ihr wisst, dass es mehr als einen Gott gibt, genau. Also es ist halt auch der Unterschied zu unserer Welt, es ist ein de facto Wissen, dass es Götter und übernatürliche Wesen etc. gibt. Argus, du bist einer der Ruderer in eurem Boot und bist ein bisschen verträumt, du guckst so die Wurzeln an und die Blätter und es ist alles alles ganz nett. Zwischendurch wirfst du dir mal so ein Stück getrocknetes Frucht in den Mund und bist eigentlich bist du ganz zufrieden. Das Wetter ist nicht zu unangenehm, ist nicht zu schwül, es ist nicht kalt. Tranuel sitzt halt vor dir im Boot, du hast ihn gut im Blick. So, das ist alles super nice gerade. Und Tranuel, du merkst es und du hast auch das Gefühl, dass es eine ganze Reihe auf den Booten Leute anfangen, so ein bisschen nervös zu werden und sich so ein bisschen umgucken. Ihr fahrt halt, ich sag jetzt schon seit ein paar Stunden durch diese Region, wo diese Totems und Fetische an den Bäumen hängen und so. Es ist der Fluss hier ist nicht, also es gibt nicht so ein aufsteigendes Sand, nicht so ein Sandstrand oder so, sondern es ist relativ eine relativ harte Kante, Erde und Steine und viel auch so Luft Wurzeln, also so Wurzeln, die dann aus dem Wasser erstmal in die Luft gehen und dann irgendwann die Bäume quasi dann so ein bisschen mangrovenartig, könnte man sagen, also wie so Wurzeln, die nicht komplett unter der Erde sind. Und sehr dicht bewachsen alles. So ein bisschen wie bei Pascals Hintergrundbild gerade in Skype. Es hängen halt überall so kleine Tierschädel mit Federn und Kriegsbemalung oder hier und da auch mal was aussieht wie ein rostiger Helm von einem Abenteurer. Und Malereien an den Bäumen. Und ja, Tranuel, du hast das Gefühl, so seit einer halben Stunde werdet ihr verfolgt. Du hast immer mal das Gefühl, dass kleine, bunte Flecken sich hinter den Bäumen und Blättern bewegen. Die meiste Zeit bleiben sie außerhalb, aus dem Blick, aber so seit einer halben Stunde ungefähr folgen die euch.
Ich würde Argos auf mich aufmerksam machen und so ein bisschen zu mir rüberwinken und ihm zurauen, halte deine Axt griffbereit. Wir sind hier nicht unbeobachtet und wir werden verfolgt. Ich bin mir sehr sicher. Sei bereit.
Argos guckt dir ein bisschen skeptisch an, aber zuckt dann mit den Schultern. Macht sich
Argos, sei einfach bereit, verdammt.
Ja, ist ja okay, Bossmann. Ne? So, sagt er, rudert dann weiter und hat aber schon die Axt quasi griffbereit neben sich liegen.
Mhm. Tranuel rollt mit bei dem fragenden Blick von Argos ein bisschen verärgert mit den Augen.
Ihr fahrt noch so einen Moment weiter und Beldon, du bist so im zum dritten Kanu ungefähr. Tranuel und Argos sind ein Stück weiter hinten in der Kette. Und auf einmal reißt ein gellender Schrei euch aus den, aus der Spannung quasi. Und ihr seht, wie aus dem vordersten Boot einer der Ordenspriester, einer der Paladine aufgestanden ist und sich den Hals hält. Und ihr seht so ein Pfeil aus der Kehle ragen. Und fällt so über die Reling, weil ich gerade so über die Kante vom Kanu und halt ins Wasser. Und ihr seht ihn halt noch so, eure Boote fahren so langsam, mehr weniger langsam an ihm vorbei und ihr seht ihn halt noch so, wie er so sich so langsam in der Strömung dreht und ausblutet. Und dann fängt der Pfeilhagel an. Und ihr könnt, macht mal alle ein Dexterity Saving Throw.
Nein. Sowas von die Achillesferse meines Charakters, das kann ich schon mal ankündigen.
Aber da kann ich, kann ich sogar einigermaßen. Saving, ne? Mhm.
Ja.
10.
Hast du Advantage? Nee.
Nein, das wird automatisch mit. Ah. Das kann man einstellen.
Mhm. 14 ist es bei mir.
Mhm. Entschuldigung, 6.
Alles klar. Argus, du lässt so dein Paddel fallen und reißt deinen Arm hoch und schützt Tranuel so mit deinem Unterarm und du spürst so mit so einem Pflung, Pflung, wie so kleine Projektile, kleine Pfeile von deinem Unterarm abprallen. Du gehst auch in Deckung, du spürst so wie so ein leichtes Stechen, irgendwas hat dich so in der Schulter getroffen und deine Rüstung penetriert. Und ihr könnt halt, geht in Deckung hinter den Bootswänden eures Kanus und teilweise auch Schilden oder was auch immer ihr an Bewaffnung da habt. Und guckt so und ihr seht, dass der ganze Konvoi eurer Kanus ist gespickt von kleinen Pfeilen. Das sind wirklich kleine, dünne Pfeilchen. Und ihr könnt sehen, dass das Ufer des Flusses auf beiden Seiten mit so kleinen, bunten Froschwesen übersät ist, die in so Bambus und Redrüstung teilweise gewandt, einige mit Federn, in kräftigen Farben, in Grün und Orange und Gelb, mit teilweise mit schwarzen Flecken und großen schwarzen Augen und die irgendwie vor sich hin quaken und euch halt unter Feuer nehmen. In diesem Moment, Meldon, hast du ein Gefühl von, du weißt, was zu tun ist auf einmal. Du wirfst das Buch ins Boot und sagst so, los, schnell! Alle jetzt, wir müssen hier einfach nur durch. Und dann, alle, es ist so, als würden sie alle so aus der Situation so zurücksnappen wieder so. Und alle fangen wie wild an zu paddeln. August hat sein Paddel ja leider irgendwie weggeworfen und es versucht halt irgendwie mit der Axt noch ein bisschen zu paddeln und dann zwischendurch aber immer wieder Tranuel vor Pfeilen zu schützen. Tranuel, du wirfst halt irgendwie immer so einen Eldritch Blast über die Kante vom... Du kannst Eldritch Blast, ne?
Ja.
Warlock, ich wollte gerade sagen.
Nur das.
Der komische nicht. Nur das, stimmt. Du versuchst so hier und da einen von den Grung, von den lokalen Frosch-Einwohnern zu töten oder zu verscheuchen. Du triffst auch hier da mal, dann fallen die so ins Wasser. Es gibt hier und da auch so ein paar der Ureinwohner, die irgendwie die Wurfsperre zurückwerfen. Die Söldner, die Pfeil und Bogen ziehen, also jeder, der irgendwie bewaffnet ist für Fernkampf, schießt zurück. Es entbrennt ein relativ heftiger Schusswechsel, während der Rest einfach nur so versucht, so schnell wie möglich sich hier durchzupaddeln. Katharina, du dich trifft, Dich trifft tatsächlich noch ein Pfeil ins Gesicht. Du bist so zurückgeworfen, das ganze Kanu wackelt und schert aus und prallt gegen ein anderes Kanu. Ihr kommt so ins Schwanken und das andere Kanu kippt tatsächlich um. Ihr schafft es, euer gerade noch wieder zu richten. Die Gruppe zerfasert sich so ein bisschen, weil nicht alle Kanus gleich schnell fahren. Und als ihr am Ende da aus dem Gröbsten rauskommt, bevor die Grung ihren Angriff quasi einstellen, habt ihr bestimmt ein Drittel eurer Kanus verloren und fahrt mit einer sehr viel kleineren Flotte voran. Ihr wisst nicht, ob die anderen jetzt das überlebt haben oder einfach nur aus eurer Sicht quasi zurückgeblieben sind, aber es war ein relativ dramatischer Schlag. Argos, der Pfeil hat dich tatsächlich, also er ist nur durch die Haut und so in die Muskeln, aber du hast keine tieferen Wunden, du kannst ihn auch einfach, reißt ihn ja am Ende einfach raus. Es wird eine eine fiese Narbe zurückbleiben. Aber ja, du wirst es wohl überleben.
Also er war nicht vergiftet, der Pfeil, nehme ich an.
Zumindest nicht, dass du es mitbekommen hättest.
Okay.
Oder dass es dich betroffen hätte in dem Fall, genau. Ja, und so rudert ihr dann weiter. Keine Sorge, es gibt auch noch einen interaktiveren Teil für euch. Versprochen. genau. Ihr erreicht dann nach ein paar Tagen das Camp. Es ist ein kleines, es ist ein überschaubares Camp. Ihr kommt an und ihr zieht eure Kanus auf einen kleinen Sandstrand quasi. Das Camp liegt am Fuße eines kleinen Hügels. Und auf dem Hügel ist ein Tempel. Ein Tempel der Ureinwohner. Bei dem es sieht aus, als würde ein Krokodil auf den Schultern eines Mannes sitzen. Ihr seid angekommen in Camp Righteous. Und Commander Breakbone begrüßt euch. Es gibt eine saubere Reihe von weißen Zelten, die so am Wasserlauf sich orientieren. Und es gibt so eine kleine, sehr rudimentäre Kapelle, die aufgebaut wurde. Also im Sinne von also eine Kirchenkapelle, sorry, also kein, also ein kleines steinernes Gebäude. Ist
quasi. Steht jetzt keine Musikkapelle?
Keine Musikkapelle, nein.
Das wäre aber schön.
Ja, irgendwie, oder? Es gibt so eine kleine Umzäunung, in dem ein paar Ziegen und Schweine und so sind. Ja, ihr könnt sehen, es sieht halt quasi aus, ne? Das ist der, es sieht so ein bisschen aus, als würde die Statue auf so einem Vorsprung sitzen und so dann so angelehnt in den Hügel rein. Kann ich das hier irgendwie mal visualisieren? Also wenn das hier der Hügel ist. Hier ist der Eingang, dann sitzt der da quasi. Das ist jetzt für die Zuhörer super spannend.
Kennst du ja im Zweifel schon.
Ja, das ist Kunst.
So. Das sieht deswegen großartig aus.
Deswegen bist du der Illustrator der Gruppe.
Genau. Genau, also das ist halt dieser Hügel und darin eingelassen ist dieser steinernde, also wirklich große Statue, zwischen deren Beinen, zwischen den Schienenbeinen ist quasi der Eingang in diesen Tempel, vor dem stehen auch ein paar Wachen in der Ausrüstung des Orden. Und ja, wie gesagt, Commander Breakbone begrüßt euch. Die Stimmung ist so ein bisschen angeschlagen durch den Angriff der Grung und dadurch, dass ihr, als ihr euch umguckt, es sind sehr viel weniger Leute, als ihr es erwartet habt hier. Und ihr könnt auch, während ihr euch einen Platz sucht, um eure Zelte aufzuschlagen, hört ihr immer wieder Husten aus den Zelten. Es wirkt alles nicht so richtig fit. Und ihr könnt auch sehen, als ihr ein Stück weiter euch von der Landestelle quasi entfernt, findet eine Stelle, wo relativ viele frisch ausgehobene Gräber sind. Und auch irgendwie gerade ein paar der Späher dabei sind, frische Gräber auszuheben. Was wollt ihr tun?
Ich bin gerade. Als auch für die Hörer, könnt ihr jetzt wahrscheinlich lusteres Zeitreisen-Schindluder treiben, ne? Mit diesem Tempel, oder?
Try your luck.
Nein, lieber nicht. Das fasse ich nicht an.
Denkt dran, wie lange ihr letztes Mal drin wart.
Ja, diesmal weiß ich als Spieler die Lösung. Nein, Quatsch. Wir sind jetzt quasi gerade angekommen.
Genau.
Würde ich wieder nochmal vorstellig werden beim Breakbone. Mhm.
Du gehst mit Captain Graubart zu Commander Breakbone. Und mir fällt auf, dass der Captain Graubart noch ein bisschen schlechter aussieht als auf dem Boot. Er hat wirklich dunkle Augenringe. Sein eines Auge sieht so ein bisschen milchig aus. Er geht so ein bisschen humpelig fast schon. Ist viel am Husten und sieht super ausgemerkelt aus. Also sieht nicht gut aus, der alte Mann. Und ihr geht dann zu dem Commander Breakbone ins Zelt. Es kommt so eine schwere, schwüle Luft entgegen. Ihr seht so, dass ein großer, schwerer, hölzerner Tisch in der Mitte des Zelts. Auf dem liegen Karten ausgebreitet. Und er hat so eine Reihe von, er hat halt irgendwie zwei, drei Paladine oder zumindest Offiziere des Orden bei sich. Ein, zwei Speer und Söldner, die da mit um den Tisch stehen, und sie sind alle vertieft über die Karten, als ihr das Zelt betretet. Also. Captain Graubart und Clearshard war es, nicht wahr? Clearshard aus Baldur's Gate.
Ganz richtig, ganz richtig.
Sehr gut.
Wir haben es geschafft.
Ja, besser spät als nie, nicht wahr? Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise ohne Gefahren und ohne Verluste und bringt jede Menge kräftige Männers und Frauens her.
Ja, ohne Gefahren kann man nicht sagen, aber ja, Beldon würde aber Meister Graubart den Vortritt lassen, um da jetzt quasi das Update zu geben.
Ja. Entschuldigt. Der Dschungel, der Fluss war nicht so gut zu uns. Wir haben Einwohner des Dschungels getroffen, die uns nicht so wohlgesinnt waren. Goblins? Zombies? Dinosaurier? Affen? Zombies? Herr Breakbone. Krang, ja. Fürchterlich nervige kleine Biester. Ich weiß nicht, was Frösche hier fressen, dass sie so groß werden, aber es ist eine unangenehme Nebenerscheinung hier auf Schuld. Für wahr. Captain Garbert, Sie sehen aus, als könnten Sie eine gute Nacht Schlaf gebrauchen. Commander, das ist so richtig. Ich fühle mich nicht so gut. Okay, sehr gut. Clearshard, ja?
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ich möchte, dass Sie sich ein paar Söldner nehmen und vielleicht zwei unserer Paladine. Nehmen Sie 10 Mann oder so und fahren Sie den Fluss etwas weiter runter. Wir brauchen eine Alternative für dieses Camp. Ich fürchte, dass das Wasser, die Quellen hier sind nicht gut, und wir werden in einer Tour von fiesen kleinen gelben Goblins attackiert, die sich hier wohl zu wohl fühlen. Ich glaube, wir brauchen eine Location, die besser zu verteidigen ist. Sie wissen ja, Location, Location, Location. Das ist das, was zählt.
Die Lage ist alles.
Die Lage ist alles, genau, Sie sagen es. Sehr gut, Herr Clearshard. Dann, ja, ich denke, drei Kanus sollten da reichen. Ja, nehmen Sie Rationen für 10 Tage mit und kommen Sie heil wieder ohne Verluste.
Sehr wohl, so machen wir es.
Sehr gut, dann, ja, nach Süden den Fluss folgen. Nicht wieder zurück nach Port Nianzao, bitte.
Alles klar.
Sehr gut.
Ja, dann schnappe ich mir wahrscheinlich eine Gruppe von, also ein paar Paladine und halt, ich nehme an, mein Blick fällt auch auf Tranual und Argos.
Es würde sich wahrscheinlich anbieten.
Nicht wahr? Dachte ich mir nämlich. Und sage den beiden, ja, gewöhnt euch gar nicht zu sehr an diesen Ort. Wir werden direkt wieder aufbrechen, um einen alternativen Platz zu finden, weil der Commander Breakbone ist nicht glücklich mit diesem Ort. Wir werden direkt aufbrechen. Also packt eure Sachen gar nicht erst groß aus. Und dann, würden wir uns auf den Weg machen, nehme ich an. Genau. Ich muss quasi, ja. Wie so sagen, ab wann es jetzt quasi wieder so ins Cinematic übergeht.
Der Rest darf gerne auch reagieren. So ist
das nicht. Ja, Tranual, in der Zeit, wo quasi Beldon seine Befehle empfangen hat, hätte sich nochmal zu Argos gewandt und Argos, helft den Männern hier mal und wir wollen hier möglichst unbeobachtet bleiben und möglichst unauffällig bleiben. Hab mich so ein bisschen im Auge und aber ansonsten gehe hier den Leuten mal zur Hand und so dass wir hier so ein bisschen mitschwimmen können und halte so ein bisschen die Ohren offen, was eventuelle Pläne dieses Ordens hier sein könnte und insbesondere, ob sie tatsächlich vorhaben, in den Dschungel vorzudringen. Das interessiert mich sehr. Halte mich da auf dem Laufenden, wenn du was hörst.
Okay, Boss, sagt Argos und hat sich in der Zwischenzeit daran gemacht, Leuten beim Aufbau der Zelte zu helfen. Mhm. Vielleicht immer noch ein bisschen besorgt über die Narbe auf seiner Wange, hat er doch so viele Jahre damit verbracht, sein Gesicht narbenfrei zu halten. Aber gut, nun sei es drum. Er hilft beim
Zeltaufbau. Entschuldige mich dafür, aber das war die Eins, die du am Anfang gewürfelt hast.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Mike. Na, ein bisschen braucht er ja auch was, um schlechte Laune zu haben. So, nein, aber er hilft beim Zeltaufbau und hält wie versprochen die Augen und Ohren offen und schaut, dass er Tranual nicht aus dem Blick verliert, während er das tut.
Ja, mach doch mal einen Investigation-Check.
Dum, 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 dum. Das wird bestimmt hervorragend, weil er ja so wahnsinnig clever ist. eine 3.
Okay. ja, also du hilfst, du findest sofort Leute, die gerne deine Hilfe annehmen. Du bist schließlich ja ein großer, starker Ork. Und mit viel Bizeps und du hilfst dann auch dabei, ein paar Zelte aufzubauen. Was dir aber nicht so richtig auffällt, ist, dass es hauptsächlich andere Söldner sind, mit denen du das machst. Und du schnackst so ein bisschen über die Fahrt und ja, so Pläne. Es sind halt eher so Pläne, okay, was mache ich mit all dem Geld, was ich hier verdiene und so. Und ach ja, ich werde irgendwann in Waterdeep eine Kneipe aufmachen und die wird mindestens so gut sein wie das Yawning Portal. Und solche Gespräche führst du dann. Über die Pläne des Ordens selbst erfährst du tatsächlich nichts. Mhm. Nichts weiter, nichts, was du nicht vorher schon wusstest. Also du weißt, es geht tiefer in den Dschungel wahrscheinlich. Und es geht wahrscheinlich gegen Untote und das war's soweit. Mhm. Tranuel, was machst du?
Tranuel würde sich so ein bisschen im Hintergrund halten und wenn er irgendwie um Hilfe gebeten wird, auch weiterhin gerade die körperlichen Arbeiten natürlich gerne an Argos delegieren. Und sich tatsächlich auch so ein bisschen weiter umhören, inwiefern er tatsächlich auch nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch eher mit mentalen Fertigkeiten den ganzen Prozess hier etwas beschleunigen kann, sodass man schnellstmöglich aufbruchbereit ist.
Ja, also du guckst dir halt an, wie Argus irgendwie da mit den Zelten rumwurschtelt und während du da so drüber nachdenkst, kommt halt dann schon Beldon auf dich zu und rekrutiert dich und deine Argus und ein paar andere. Und ja, du gibst dann relativ knappe Kommandos und die Söldner folgen deinen Anweisungen auch mehr aus so einer Gewohnheit her, aufgrund deines Tons, und ihr schafft es dann relativ schnell, die drei Kanus abfahrbereit zu haben. Ihr steigt dann mit, ihr seid insgesamt dann drei Paladine und drei Scouts, also drei Führer der Ureinwohner hier von Schuld, und insgesamt so sagen wir mal so 12 Söldner auf die drei Boote verteilt dann. Und ja, am späten Nachmittag des Tages schiebt ihr eure Boote dann fix ins Wasser und rudert den Social Star weiter nach Süden. Ja, ihr findet dann nach so ein, zwei Tagen ich weiß, das sind alles fürchterlich genaue Angaben, findet ihr tatsächlich einen Hügel, der bisschen, der lässt sehr nah am Fluss. Ihr findet, der Fluss hat da quasi eine relativ sanfte, lange Sandbank, von der direkt ein Hügel sich erhebt, der nicht so stark bewaldet ist und der so ein bisschen fast natürlich so erodiert ist, dass es aussieht, als hätte es ein bisschen als hätte es fast einen kleinen Wassergraben. Ihr könnt ja mal einen History-Check machen.
9.
7.
8.
Ich finde das so, Lars, was siehst du das bei dir auch bei Roll20? Bei mir hast du noch eine 20 auch.
Ja, das sind ja zwei Werte. Halt, das ist quasi immer der zweite Wurf, falls man Vorteil hat.
Genau. Ach, der wird mitgemacht.
Ja, ja.
Genau. Genau.
Ich nehme auch gerne die 20, ja. Also so ist es nicht.
Ja, glaube ich. Nee, keinem von euch sagt das was. Es ist halt einfach ein Hügel und der hat eine zufällig sehr passende Form. Und ihr kampiert hier für die Nacht. Ihr werdet tatsächlich nicht angegriffen oder so. Und habt das Gefühl, ja, das ist eigentlich ganz gut. Ihr seht am nächsten Morgen, bevor ihr aufbrecht, euch wieder zurück auf den Weg zurückzumachen, seht ihr quasi, dass es ist ein besonders klarer Tag, ein bisschen kühler, und ihr seht, dass es dass der Fluss Social Star in eine ein bisschen größere Sumpf- und Marschlandschaft fließt, ein Stück südlich von hier, und zumindest Beldon, von dem, was du auf der Fahrt hierher an Karten gesehen hast, weißt du, dass es hier dieses Aldani-Becken gibt. Das ist halt ein bisschen, ja, so eine Talsohle mit Sumpflandschaft, die nicht wirklich erschlossen ist. Aber die Karten der Region, auf die ihr Zugriff habt, sind unheimlich rudimentär. Also es gibt so eine grobe Küstenlinie, gibt die beiden Hauptflüsse von Port Yanzaro aus weg, den Social Star und den Tiriki. Wirklich viel Information gibt's halt nicht auf euren Karten. Ihr segelt zurück und in den nächsten zwei Wochen verlagert ihr das Camp Righteous zum Camp Vengeance. Ihr erlebt in der Zeit tatsächlich zwei, drei kleinere Angriffe von Goblins. Batiri-Goblins in ihren fürchterlichen Holz- und Knochenmasken, die unter großem Geschrei das Camp angreifen. teilweise auch in den gefürchteten Battlestacks. Das sind quasi Goblins auf den Schultern von Goblins, auf den Schultern von Goblins, auf den Schultern von Goblins. Was erstmal albern klingt, aber eine erschreckend effektive Art ist zu kämpfen, außer man kann gut schubsen. Was Argos in der Zeit lernt, ist, dass er unheimlich gut mit einem Schild einen Stapel Goblins schubsen kann.
Yes!
Und Tranuil lernt in der Zeit, dass wenn man den untersten Goblin mit einem Eldritch Blast kocht, dass dann der ganze Turm runterfällt, was auch ein enorm unterhaltsames Bild ist dafür, dass man gerade um sein Leben kämpft. Ja, ihr verlagert frohen Mutes tatsächlich das Camp. Camp Righteous wird noch mit so einer Skeleton-Crew quasi aufrechterhalten. Also es gibt immer noch ein paar Dutzend Zelte und 20, 30 Mann, die das Camp bemannen. Aber der Hauptteil zieht ins Camp Vengeance um und ihr errichtet eine Palisade dieser natürliche Graben wird verstärkt, die Bäume rund um das Camp werden abgeholzt, es werden ein paar Türme und ein paar Wachtürme errichtet, ein paar Feuer und ihr verbringt tatsächlich zwei Monate hier. Und am Anfang seid ihr guter Dinge. Es gibt immer wieder Expeditionen ins Umland, um Untote oder auch das Grung oder halt Goblin zu vertreiben. Ihr sucht nach Camps und Dörfern der Einwohner. Es ist womit ihr aber nicht gerechnet habt, ist, dass ihr immer mit zumindest kleinen Verlusten zurückkommt. Dass immer mal erstmal jemand verletzt und fällt aus, jemand wird krank. Ihr merkt, dass Camp Vengeance sich nicht so richtig trocken setzen lässt. Es ist immer schlammig, das wird natürlich durch das Wetter nochmal verstärkt. Schnell hat die Hälfte der Leute irgendwie Fußbrand und auch andere unangenehmere Krankheiten ziehen sich durch. Captain Graubart sieht mit jedem Tag schlechter aus und irgendwann verlässt er sein Zelt gar nicht mehr. Beldon, du bringst ihm zwischendurch immer mal Essen und er ist zwischendurch sieht es aus, als hätte er, also er, du siehst ihn halt immer nur noch bandagiert. Er trägt irgendwie dann Klamotten mit weiten Kapuzen und Handschuhe. Und du siehst halt einmal eine seiner Hände ohne Handschuhe. Und ihm fehlen zwei Finger. Und die Hand wirkt fast skelettiert und ist an vielen Stellen verbunden. Und seine Stimme ist sehr rasselig und sehr, sehr, ja, als hätte er Wasser in der Lunge fast. Es ist sehr unangenehm. Es riecht auch nicht so richtig. Richtig gut. Am Ende des zweiten Monats seht ihr morgens eine Reihe von Kanus aus Norden nach Camp Vengeance fahren und ihr denkt so, ja, Verstärkung, Nachschub, Vorräte, vielleicht mal trockene Stiefel, heile Stiefel, solche Sachen. Und erkennt dann aber auch, dass die Boote sind mit Pfeilen gespickt an den Wänden. Die Leute da drinnen sehen verletzt aus. Und ihr erkennt auch viele der Gesichter. Eigentlich erkennt ihr tatsächlich alle der Gesichter. Es ist nämlich die Reste der Leute, die ihr in Camp Righteous zurückgelassen habt. Die das Camp jetzt vollständig aufgegeben haben. Ein enorm großer Schwung Goblins hat das Camp überwältigt und hat wohl sich ein Dinosaurier zusätzlich dafür zu Nutzen gemacht, um die in das Camp zu steuern und die sind dort amok gelaufen quasi und haben das Camp sehr übel zugerichtet. Und deswegen wird das vorerst aufgegeben. Die Heilerin bei euch, die Hauptheilerin, eine Schwester Kyas, eine Helmpriesterin, die ja quasi die ist Chefheilerin quasi, findet irgendwann heraus, dass einfach hier das irgendwas im Wasser ist. Also es ist das tatsächlich auch das Wasser hier irgendwie ungesund ist und dass zusätzlich Heilungsmagie nicht mehr so richtig so funktioniert, wie sie sollte. Und es kommt dann zu dem Punkt, dass es ein Abend, ihr seid inzwischen 4 Monate von Tiefwasser entfernt, von dem Moment, als ihr losgefahren seid. Und vielleicht eher 5 und werdet vor dem Hauptzelt von Commander Breakbone zusammengerufen und Captain Graubart habt ihr schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen und auch der Captain Commander Breakbone sieht alles andere als gut aus. Also er ist bemüht sich noch darum, so ein bisschen den Schein zu wahren und sein Umhang ist sauber und seine Rüstung ist poliert und all sowas, aber ihr könnt auch erst ausgemerkt, auch er hat länger weniger gegessen, als er wahrscheinlich sollte. Und er marschiert so vor euch auf. Männer und Frauen des Ordens. Söldner. Ich fürchte, Camp Vengeance ist auf lange Sicht vielleicht nicht zu halten. Daher werden wir das tun, was zuvor ja schon mal geklappt hat. Und zwar wird Paladin Dierschad eine Gruppe tiefer in den Dschungel führen und dort einen sicheren Hafen für uns finden, bis Verstärkung aus Firun kommt. Ich bin mir sicher, der Orden wird uns Verstärkung schicken. Wir müssen hier nur aushalten, wir müssen unsere Mission erfüllen. Wir machen guten Fortschritt, den Dschungel von den Untoten zu reinigen und den Einheimischen unseren Glauben beizubringen und so ein bisschen Durchfall und Regen werden uns nicht aufhalten und deswegen, wir schicken zusätzlich ein paar Boote zurück nach Port Nyanzaru, um nach Verstärkung und Nachschub zu sorgen. Herr Clearshard, Sie ich würde sagen, Sie nehmen Sie einfach dieselbe Truppe wie letztes Mal, das hat ja gut funktioniert. Und fahren Sie weiter nach Süden, finden Sie uns einen Ort, von dem aus wir die Mission des Ordens sicher fortführen können.
Sehr wohl.
Sehr gut. Das wollte ich hören. Okay. Und dann hört ihr, wie sich so wie eine Zeltplane zur Seite geschoben wird und Captain Graubart sich so aus seinem Zelt quält, komplett in hooded. Ihr seht so seinen grau-weißen Bart noch so aus der Kapuze hängen. Ich werde mich dieser Mission anschließen. Ich möchte nicht in einem Zelt sterben.
Meister Graubart, ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.
Ich fürchte, mein Ende naht. Ich möchte nicht im Schlamm sterben, sondern mit meinem Hammer in der Hand gegen den gegen die Untoten kämpfend. Und an der Seite von Brüdern wie ihn, Beldon.
Gut. Ja, und Beldon überlegt ein bisschen, ist halt natürlich nicht von der Idee begeistert, einen quasi todkranken Ordensbruder jetzt quasi mit aus Kanu zu schleppen, weil das ja mit Sicherheit auch die Reise nicht einfacher macht, aber er kann natürlich seinem Meister und quasi Ordensvorgesetzten das auch nicht ausschlagen. Und dann sagt er, in Ordnung, Meister Graubart, dann, ja, dann packen Sie mal alles ein, was Sie brauchen, und dann machen wir uns demnächst auf den Weg, würde ich sagen.
Er nickt und verschwindet wieder in seinem Zelt. Ihr brecht am nächsten Morgen auf und ja, eure Reise führt euch nach Süden. Die Scouts führen euch ins Aldani-Becken. Es ist ein großer, nebliger Sumpf und ja, die nächsten Tage werden und Wochen werden so ein bisschen zu einem sehr hazy Nebel in eurer Erinnerung. Der das Aldani-Becken, wie gesagt, ist halt ein großes, ist so ein Tal, so ein voller Seen und Sumpflandschaft. Ihr kommt da mit den Kanus relativ gut durch. Ihr seht im Osten davon, im Südosten, schwebt so eine riesige steinerne Lehmkugel im Himmel. So knapp 12 Fuß über dem Boden, und das sieht so wie die, da ist so ein halb verrotteter Baum drauf und es ragen so Wurzeln daraus und es sieht ein bisschen vage aus wie ein Herz. Und euer Guide erklärt euch, dass das das Herz von Uptau ist. Uptau, der Gott der von Schuld und den Schultern, der sich aber vor vielen Jahren von Schuld abgewandt hat und verschwunden ist. Und dieses sehr seltsame, schwebende Felsgebilde. Keiner weiß so richtig, was es damit auf sich hat. Aber ja, hat halt diesen Namen. Es hängt da auch schon seit Jahrhunderten. Und manche gehen davon aus, dass es einfach nur Rückstände früherer magischer Auseinandersetzungen ist. Euer Weg führt euch daran vorbei und ihr werdet dann von ja immer mal wieder von riesigen Hummermenschen beobachtet und dann irgendwann auch angegriffen. Ihr könnt es relativ gut abwehren. Die haben auch einen gewissen Respekt vor euren Fähigkeiten, aber es sind wirklich, die Guides erklären euch, dass das die Aldani sind, nach denen das Becken benannt ist. Und die Aldani sind, ursprünglich, es zeigt so ein bisschen die, wie Uptau so drauf ist. Denn das war eigentlich ein Volk, das damit betraut war, quasi ein sehr hummerreiches Gewässer zu beschützen und zu bewohnen. Und die haben das aber, das war halt das Lieblingsessen von Uptau. Und die Aldani haben das aber komplett überfischt und haben den Hummer ausgerottet, den dort Einheimischen, und daraufhin war Uptau so wütend, dass er sie verflucht hat, und seitdem sind alle Aldani eben jene Hummermonster, die dort leben. Das sind an sich Hummer mit Menschengesichtern. Die haben auch so, ja, so 1,80 hoch und ja, so 2,5 Meter lang sind. und ja, mit einem gewissen Zorn auf die Welt unterwegs sind und euch dann, weil ihr in ihrem Sumpf unterwegs seid, ja, eine Zeit lang auch relativ stark angehen. Ihr verliert ein, zwei Söldner, ihr verliert euren ersten Guide. Commander Captain Graubart ist tatsächlich mit viel Feuereifer, geht er in jedes Gefecht, als würde er einfach nur den Tod suchen, aber er findet ihn nicht. Und ihr in dieser Doppelspitze aus Belden und Beldon und Graubart führt ihr eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Expedition immer weiter nach Süden. Tranuel, du hast das Gefühl, ne, du bist auf dem richtigen Weg. Ihr seid ein paar Tage auf dem Wasser und Graubart, ihr sitzt alle in einem Boot, in einem Kanu, zusammen mit Graubart. Und Graubart erzählt von seinem, also er erzählt so, dass er fühlt sich nicht krank. Und er erzählt, dass das angefangen hat auf der Reise, auf der Schiffsfahrt hierher, dass alte Wunden, alte Narben angefangen haben, wieder aufzugehen. Und dass er hat auch mit der Heilerin gesprochen. Es wirkt eher so ein bisschen, als würde er bei lebendigem Leibe verfaulen und sich zersetzen. Ja. Und seine alten Wunden sind halt wieder aufgegangen. Und Heilung hat nicht geholfen. Und die Heilerin hat ihm dann von einer Sache erzählt, die hier in Schuld seit kurzer Zeit auftritt. Und zwar, dass Abenteurer, aber auch andere Leute, die durch göttliche Einwirkungen oder magische Einwirkungen vom Tod zurückgekehrt sind, dass das dieser Effekt quasi sich umkehrt und dass diese Personen langsam aber sicher zerfallen und dann am Ende halt wieder sterben. Und auch Captain Graubart erzählt, dass er in jungen Jahren in einem Kampf durch einen Kultistenspeer gefällt wurde, aber sein damaliger Meister ihn von den Toten zurückgeholt hat. Und ja, er jetzt dieses Loch in der Brust hat, was vor sich hin eitert und er sein Ende kommen sieht. Ja.
Tranual guckt total betroffen, als er das hört. Also ist wirklich total schockiert. Versteht nicht so wirklich, wo das Problem liegt, aber ist wirklich wahnsinnig schockiert.
Du verstehst, okay. Mhm. Wo ist das Problem daran, dass du verfaulst und stirbst?
Hm, so, ja, fände ich auch ärgerlich, aber okay.
Was ihr in den letzten Monaten hier noch gelernt habt, ist auch, dass halt die Magie, Tote wieder zurückzuholen, nicht mehr funktioniert. Also, was stirbt, bleibt tot. Das ist, würde man jetzt normalerweise, es ist immer so, in jedem anderen Kontext ist es halt, ja, okay, das ist halt der Lauf der Dinge. Aber in der D&D-Welt ist das halt nun mal eine Sache, die normalerweise nicht ganz so sehr in Stein gemeißelt ist. Deswegen ist es schon durchaus beunruhigend für so manchen.
Generell würde aber Tranuel diese Offenheit des Captains gerne nutzen und einfach mal auch fragen, was denn jetzt die überhaupt das Ziel der generellen Initiative des Ordens hier auf Schuld denn entsprechend ist und wie tief man vorhat, in diesen Dschungel vorzudringen, der doch recht unwirtlich scheint. Lieber Herr Captain. Nun,
Herr Tiefling, ich hätte ja gehofft, dass ihr inzwischen lang genug beim Orden seid, dass ihr wisst, was unser Ziel ist, aber ich möchte es euch gerne nochmal erklären. Es ist das Auslöschen der Untoten hier auf Schuld, das Befreien von Schuld von den Untoten es ist ein Dschungel, der durch seine Vergangenheit und seine Kriege ja verseucht ist von Untoten und untoter Energie. Und dieses Unheilige, dieses Böse wollen wir reinigen und den Dschungel davon befreien, sodass hier, ne, dass wir hier Schuld quasi, dass wir die alten Städte wieder bewohnbar machen können und die, ja, Untote sind einfach nicht natürlich und genau dagegen wollen wir angehen.
Eure Initiativen gegen Untote, die standen gar nicht zur Frage in meinem Kopf. Das habe ich natürlich nach wie vor, das ist ja quasi das, der Grund, weswegen ich mich anheuern lassen habe, diese Untoten. Nichtsdestotrotz, gerade wenn ihr davon redet, dass hier oder dass wir sind hier angekommen und wir sprechen von vergiftetem Wasser, wir sprechen von unheilvoller Magie, die am Werk zu sein scheint. Es scheint doch um etwas mehr zu gehen, als nur um diese merkwürdigen Untoten, die wir hier ausrotten wollen, oder?
Nun, wenn wir, wenn dieser, der zeigt es auf sich, wenn dieser Zustand global ist und nicht nur in diesem Dschungel stattfindet, sollten wir dagegen sicherlich was tun. Also wir sollten generell was dagegen tun, auch wenn es eher ihr, denn für mich wird jede Hilfe wohl zu spät sein. Aber wichtig ist, dass wir das Gute und das Gerechte, die Rechtschaffenheit in alle Winkel der Welt tragen und dass wir denen helfen, die sich nicht selbst helfen können und dass niemand unter der Knute von Untoten oder dunklen Göttern leben muss.
Große Worte und in Helms Namen habt ihr selbstverständlich recht und ich will nur sagen, dass wenn es dazu kommen sollte, dass wir selbst die Lehren des Ordens in diesen dichten Dschungel tragen wollen, ich mich sehr gerne bereit erkläre, einen Trupp in den Dschungel anzuführen oder ihm zu folgen, wenn ihr werdet mit Sicherheit eine Menge tapferer Recken auch in euren Reihen wissen, die ebenfalls frohen Mutes in diesen Dschungel gehen möchten.
Nun, wir tun ja gerade genau das. Auch ja, wenn, aber er guckt sich so um, auch wenn wir gerade eher auf dem Wasser, also im Sumpf unterwegs sind, aber ich glaube, Dschungel gibt es hier genug.
Und da, ich meine, wenn wir die ganzen, oder unsere ganzen Camps, die wir bis jetzt besucht haben, lagen ja sehr am Rand dieses Flusses. Ich spreche tatsächlich von den Tiefen des Dschungels, die mich sehr interessieren. Da wartet ja noch sehr viel mehr Unheil auf uns, das ausgemerzt werden will.
Kennt ihr euch denn aus dem Dschungel?
Nein, aber bei dem, was ihr so erzählt und bei dem, was wir jetzt erfahren haben, kratzen wir hier wahrscheinlich ja an den Rändern des Dschungels nur an der Oberfläche.
Nun, er dreht sich so zu Beldon um. Ich glaube, du hast hier, vielleicht habe ich dem, er sagte, er wechselt so auf Zergisch, vielleicht habe ich dem gehörnten Herrn Unrecht getan und sein Herz ist doch am rechten Fleck. Vielleicht hast du hier einen guten Verbündeten, der dich unterstützen kann, wenn ich nicht mehr da bin.
Ja, Tranual guckt einfach nur von rechts nach links und versucht irgendwie die generelle Stimmung dieses Gesprächs wahrzunehmen, nickt aber die ganze Zeit und lächelt.
Also Pascal, von dir kam keine Antwort an. Ich weiß nicht, ob du stumm warst oder...
Ich bestätige das.
Das ist tatsächlich das letzte Gespräch, was ihr mit Captain Graubart führt, denn am nächsten Tag wacht er nicht mehr auf. Und am Rande des Aldani-Beckens findet ihr tatsächlich eine kleine Lichtung, kleinen etwas trockeneren Hügel, wo ihr ihn zur Ruhe bettet, die entsprechenden Riten des Ordens und Helms ausführt und dann wahrscheinlich weiterfahrt.
Mhm. Ja.
Ja, ihr folgt dem Flusslauf, der schlängelt sich irgendwann aus dem Becken. Ihr seid noch ein paar Tage unterwegs. zwischendurch eines Morgens quasi ist ein komplettes Kanu verschwunden mit allen Insassen. Ja, also ihr sucht so einen halben Tag danach, ihr könnt nicht finden, ihr könnt auch keine Spuren davon finden, keinen Schutt, keine Leichen, keine Fußspuren, es ist einfach verschwunden. Und ihr zieht weiter nach Süden. Bella, du bist so getrieben davon, jetzt den perfekten Spot zu finden, auch für Herrn Graubart, für Captain Graubart, um ne, diese Mission irgendwie auszuführen. Ihr lasst eure Kanus irgendwann zurück. Der Fluss verläuft sich so ein bisschen. Ihr erreicht einfach einen Teil des Flusses, der nicht mehr beschiffbar ist. Und ihr habt auch das Gefühl, dass er euch zu weit nach Osten abtreibt. Und schlagt euch dann tatsächlich in den Dschungel. Bellan, du bist jetzt qua Seniorität Anführer der Gruppe. Mhm. Du hast noch einen Guide. Einen Paladin-Bruder und vier Söldner unter dir. Der Rest hat es nicht geschafft. Mhm. Und ihr habt halt eure Boote gerade ans Ufer gezogen und müsstet jetzt entscheiden, in welche Richtung es weitergehen soll.
Ja, ich meine, wir haben jetzt ja auch kein konkretes Ziel. In der Hinsicht würde Beldon dann einfach mal den Guide fragen. In der Hinsicht, wir suchen ja weiterhin nach einem Ort, wo man ein noch besseres Camp als das Camp Vengeance aufbauen kann. Ich frage einfach den Guide, was er empfehlen würde, in welche Richtung wir am ehesten unsere Reise fortsetzen können.
Ja, also weiter nach Süden gehen, treffen wir immer mehr Ruinen. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir auf altem Schulterboden Ruinen der alten Städte zunutze machen, um festes Fundament. Verstehen?
Ja. Ich denke schon. Machen wir das so.
Und ihr brecht dann auf. Ihr seid seit ein paar Tagen unterwegs. Und ihr seid immer wieder auf seltsame Kreaturen gestoßen oder Pflanzen, die euch irgendwie ans Leder wollten. Ihr seid aber bisher allem halbwegs geschickt ausgewichen. Ihr habt die Überbleibsel eines Kampfes gefunden, wo offensichtlich eine ganze Reihe von seltsam beschuppten Schlangenwesen gegen Grung-Kämpfer gekämpft haben, man sagt schon richtig gut. ihr seht also Menschen mit, ihr seht einen Mann übersät von Pfeilen und Speeren mit dem Kopf einer Kobra und dem, aber einem ansonsten menschlichen Körper. An seiner Seite liegen zwei junge Menschen. Also auf den ersten Blick sind es Menschen, als ihr euch die genauer anguckt, seht ihr aber, dass geschlitzte Pupillen in ihren toten Augen sind. Und dass so am Hals und am Kinn so leichte Schlangenschuppen schillern. Ja, und es liegen so ein gutes Dutzend toter Grung verteilt um sie rum. Ihr schlagt euch weiter. Der Guide erzählt euch davon, dass dass der Dschungel viele Gefahren birgt. Er selbst war auch noch nie so tief im Süden. Aber er hat Gerüchte gehört von einem Schlangenvolk, das sich Yuan Ti nennt, das hier irgendwo sich eingenistet haben soll. Das sind verblendete Wesen, die angeblich Schlangen so sehr verehren, dass sie sich selbst nach deren Bildnis formen. Aber er hat das alles bisher für betrunkenes Gerede in irgendwelchen Kneipen gehalten und wirkt ein bisschen geschockt ob der Bestätigung der Existenz dieser UNT. Ihr seid also unterwegs im Dschungel und Tranual und Beldon, ihr geht momentan quasi so in der Doppelspitze. Der Guide ist ein bisschen vorgegangen, ist gerade außer Sicht. Und ihr, wie gesagt, geht so in der Doppelspitze und der Rest folgt direkt am Fuße. Macht doch mal einen Perception-Check.
Mhm. Wupp, wupp. 20.
Beide mit der 20, nicht schlecht.
Klar.
Ihr hört ein Knirschen und Knacken vor euch. Es klingt so ein bisschen, als wäre, ihr seid euch nicht sicher, ihr hört ja erst so einen Schrei, der aber irgendwie dann von einer Reihe von Affen aufgegriffen wird und ihr hört wie so um euch rum so eine ganze Kakophonie von Affenschreien so durch die Wipfel der Bäume halt und desorientiert euch so ein bisschen. Guckt euch so um. Und dann hört ihr etwas, das klingt wie als würde etwas wie wenn man einem Hühnchen den Flügel so rausdreht, also so den die Keule beim Essen. Also beim Essen, wie gesagt. Nur in sehr viel lauter und größer. Was wollt ihr tun? Das ist so vielleicht 10, 15 Meter vor euch.
Wir sehen gar nichts.
Ihr seht Dschungel.
Okay.
Ihr seid in dicken, dichten Dschungel. Ihr müsst euch quasi jeden Meter durch an Blättern vorbei und unter Lianen weg bewegen.
Mein lieber Argos, das sind diese Geräusche, bei denen man dann die Axt in die Hand nimmt.
Keine Sorge, Boss, ich habe das schon im Griff, sagte er und zückt schon mal Axt und Schild und begibt sich irgendwie in Kampfpose und schiebt sich so ein gutes Stück vor Tranual, für den Fall, dass da jetzt irgendwas aus dem Dschungel hervorgeprescht käme.
Beldon ist euer Name, oder? Habe ich doch richtig verstanden?
Ja, das ist mein Name, Tranual.
Ihr solltet, ist es nicht im Sinne eines Anführers mal gucken zu gehen, was diese Töne verursacht?
Warte eine Sekunde, Tranual, und ich widme mich nochmal dem Guide.
Der ist, wie gesagt, irgendwo vor euch verschwunden.
Oh, sorry. Ja, dann folgt mir, Argos und Tranual. Wir schauen uns mal an, was das auf sich hat. Und dann stapft Beldon in seiner, bisschen schnaufend in seiner halt wirklich auch für den Dschungel nicht unfassbar geeigneten Plattenrüstung durchs Unterholz und guckt sich mal an, was da ist.
Ja. Und auch Tranual quasi zeigt Argos, dass wir ihm folgen werden.
Ja, Argos geht quasi in der Mitte ebenfalls wahnsinnig gut für den Dschungel gekleidet, ebenfalls in Plattenrüstung.
Genau. Ihr scheppert euch also so durchs Unterholz.
Genau.
Und Ja, Tranol, du gehst voran, Beldon, du gehst so voran und schiebst so eine Armvoll Blätter und Ast und Grün zur Seite, machst so einen Schritt über eine Wurzel und bleibst dann wie angewurzelt stehen. Wow, das war schlimm. Und du starrst in ein großes, weißes, milchiges Auge. Und dann blinzelst du so und du erfasst, du siehst einmal euren Guide, dessen Oberkörper liegt auf dem Rücken, der Kopf so nach hinten und starrt dich an. Der Unterkörper hängt zwischen den Zähnen einer riesigen Echse mit weiß-grünlich-ledriger Haut und einem weiß-milchigen Auge und einer leeren Augenhöhle. Und so Blut und Sapsch tropft dem so aus dem Kiefer und er guckt dich so an, legt so leicht den Kopf schief und der Unterkörper des Guides fällt ihm aus den Zähnen. Ja, also das Freundchen ist so gut 10 Meter lang und 5 Meter hoch. Mhm. Und du hast sowas im Rennen in Port Nyanzaru schon mal gesehen. Das ist, die Einheimischen nennen das eine Donnerechse oder ein T-Rex. Mhm. Dieser sieht allerdings eher tot aus. Also ein Auge fehlt, eins ist nur so milchig. Und du kannst auch sehen, dass sich so die Sehnen unter seiner teilweise offenen Haut bewegen und ziehen, wenn er den Kopf so leicht schief legt, als er dich anguckt.
Okay, er guckt mich an. Wie weit ist er von mir entfernt?
Ja, so 10 Meter, 15 Meter.
Okay, ich drehe mich um, beziehungsweise wo stehen jetzt die anderen beiden? Sind die bei mir
oder muss ich wieder zurück? Die sind direkt hinter dir, also die sind quasi...
Ja, okay, also wir sehen es alle.
In dem Moment, wo du siehst halt das Erste, du schiebst halt das Unterholz so zur Seite und dann, wenn die anderen beiden so über deine Schulter sehen, können sie es auch sehen.
Dann flüstere ich, lasst uns ganz vorsichtig zurückgehen. Und dann schiebe ich quasi
T-Rex das... macht so einen Schritt nach vorn.
Und vielleicht ein bisschen schneller. Und dann schiebe ich das Grün wieder quasi zurück und 180 Grad würde ich anfangen loszupoltern, in der Hoffnung, dass mir meine beiden Söldner folgen.
Ja, und was machen die anderen beiden?
Tranual ist tatsächlich etwas erstaunt, dass ein gestandener Ritter des Ordens so schnell Reißaus nimmt und ist dann aber
5 Meter hoch
und ist etwas belustigt, aber da er auf gar
dann
keinen Fall...
Du hörst dann den zweiten Schritt, der halt wirklich Vibrationen durch den Boden schickt.
Ja, hat aber wirklich auch null Interesse daran, das jetzt zusammen mit Argos alleine irgendwie näher zu begutachten und läuft hinterher. Und ruft auch Argos zu, los, oder raunt Argos zu, los, schnell hinterher.
Ja, alles klar, Boss, sagte Argos und rannte dann fluchenderweise in Orkisch seinem Auftraggeber hinterher.
Alles klar. Ihr...
Einmal noch...
Bitte?
Noch einmal für mich, flufftechnisch gefragt, ist es halt, würde ich sagen, schon so, dass auch für den Orden per se die Dinosaurier ist einfach nur Wildnis, ne? Die sind jetzt nicht, gehören nicht zum... Also auch die aggressiven Dinosaurier gehören nicht zur Achse des Bösen.
Nee, das ist richtig, aber dieser T-Rex ist sehr offensichtlich untot.
Achso,
ich glaube, okay, darauf bezog sich Tranuel gerade.
Achso, ich wollte jetzt auch gar nicht das, was Tranuel gesagt hat, in Frage stellen, sondern nur für mich, wie ich das interpretiere.
Nein, Natur ist neutral. Also Natur ist nicht in sich böse, so.
Ja, genau.
Also ein Löwe ist nicht, frisst dich nicht, weil er böse ist, sondern weil er Hunger hat im Bestfall. Also gleiches gilt für Dinosaurier. Genau. Du sprintst auf jeden Fall los. Und du rennst halt erstmal straight den Path of Least Resistance durch die Blätter und Bäume. Du hörst halt hinter dir auch erst das Scheppern von Argus Rüstung und so ein bisschen das unterdrückte orkische Fluchen und auch so ein bisschen Fluchen in der Sprache, die du nicht zuordnen kannst von dem Tiefling, der offensichtlich hinter dir her ist. Und dann hörst du und das Krachen im Unterholz. Du rennst halt relativ blind voran und mit den anderen beiden im Schlepptau. Und machen wir mal einen Perception-Check.
Ja, 16. Mhm.
Du bemerkst es quasi so im letzten Moment. Du läufst und dann ist da ein kleiner Abhang quasi. Eine kleine Kante und du schaffst es halt, dich gerade noch so mit Bremsweg quasi vor dieser Kante stehen zu bleiben. Es geht nicht tief, also es geht schon relativ tief runter, aber es ist eine relativ sanfte Neigung. Du merkst, wie so mit ein bisschen Schwung Tranua hinten bei dir ankommt. Argus, du machst bitte mal einen Perception oder Dexterity-Wurf.
Saving oder einfach nur normal?
Bei Dex wäre es ein Save und bei ansonsten ist ein ganz normaler Perception-Wurf und kannst dir jetzt einfach aussuchen, was besser ist bei dir.
Ich glaube, ich nehme dann den Dex-Wurf.
Alles klar.
Oh Gott, also heute bin ich wirklich verflucht. Eine 2.
Okay. Du sprintst dahinter, hinter den beiden Herren. Du siehst zwar, dass die beiden angehalten sind, aber du schaffst es nicht mehr abzubremsen oder auszuweichen. Rammst halt einfach, reißt beide von dieser Kante und ihr rollt euch quasi die nächsten 5 Minuten diese leichte Neigung runter.
Oh.
Und landet dann, ihr schafft es, den größten Bäumen irgendwie auszuweichen und landet dann in irgendwie einer größeren Masse an Unterholz und Büschen, wo der Boden sich, wo die Neigung so ein bisschen sich wieder ausgleicht. Und euch tut alles weh. Ihr habt wahrscheinlich eine Million blaue Flecke und richtet euch so auf. Ihr könnt die Spitze des Abhangs quasi nicht mehr sehen. Das ist zu bewachsen. Ihr seht aber, also ihr hört das Wummern der Schritte, aber weiter weg. Und ihr hört dann aus weiter Ferne Schreie.
Oha.
Ja, ihr. Was möchtet ihr tun? Ihr liegt da ein bisschen dishevelt im Unterholz.
Die Schreie kamen vermutlich aus der Richtung, wo wir herkommen?
Ja, wahrscheinlich. Du kannst es nicht genau sagen, aber du bist noch ein bisschen desorientiert, aber ja.
Sagen, also Argus rappelt sich weiter fluchend einmal auf, begutachtet sämtliche schmerzenden Stellen irgendwie in irgendeiner Art und Weise, justiert vielleicht mal die Rüstung wieder, klopft sich den Staub ab, der sich da wahrscheinlich bei der Rolleskapade zwischen den Einzelteilen der Rüstung verfangen hat.
Ja, mehr Schlamm als Staub wahrscheinlich.
Ja, aber auf jeden Fall. Dann poolt man halt den Schlamm zwischen den Rüstungsplatten hervor.
Ja, alles klar.
Tranual klopft sich auch erstmal irgendwie nach eigenen Verletzungen suchend ab und guckt sich dann um, sieht Argos, der dann schon quasi seine Rüstung richtet. Was sollte der Scheiß denn? Pass doch mal auf!
Ja, entschuldige, Boss.
Das hätte böse ins Auge gehen können.
Ja, Mann. Zugegeben. Ja, aber seh es mal so. Wir sind dem Viech entkommen. Was auch immer es war. Also Axt. Dieses halbtote, untote Vieh.
Lass uns mal sehen, ob er unser komplettes Lager nun niedergemacht hat. Ach ja, und wo ist überhaupt unser Beldon geblieben?
Ich bin hier.
Sprach der so. Busch.
Genau. Und dann komme ich raus und haben wir denn aktuell ein Lager?
Nein, ihr hattet kein Lager. Also ihr seid...
Okay.
Das ist immer mehr so dieses, man lebt aus dem Schlafsack und dann geht man weiter und lebt dann wieder aus dem Schlafsack.
Okay. Nun ja, unser Guide ist nun leider auch von uns gegangen.
Mit von uns gegangen meint ihr, er wurde von einem riesigen untoten Dino gefressen, richtig? Nur, dass ich das nur für mich so kurz abspeichern kann.
Und jetzt einmal nochmal für mich, soll Beldon mal darauf würfeln oder weiß Beldon auch, nur weil Pascal es eben nicht gerafft hat, kann Beldon ja es trotzdem gerafft haben, dass der Dino untot ist?
Ja, nee, brauchst du nicht würfeln, das hast du gesehen.
Okay.
Also es ist vielleicht mehr so, dass es dir so einsickert ins Gehirn so richtig jetzt erst, wo du so ein bisschen runterkommst quasi und vom das Adrenalin ein bisschen runter geht. Vorher war es einfach nur große Echse und jetzt kommen dir quasi die,
ja,
ne, die Details so ein bisschen, die du eben vielleicht eher so peripher wahrgenommen hast, kommen wieder zu dir.
Ja, Tranual. So kann man es auch formulieren. Auf jeden Fall bedeutet es, dass wir jetzt auf uns allein gestellt sind. Und ja, ich habe ehrlich gesagt, ja, weiß ich auch, Moment, ich brauche einen Moment.
Der Typ mit dem Fukuhila, der Typ mit dem Undercut und der Typ mit den langen schwarzen Haaren. Das ist wie Berlin-Mitte hier.
Die Kantenlords.
Ja, tatsächlich würde sich Tranual auch da irgendwie sein, der vermeintliche Anführer, gerade nicht so wirklich in der Lage zu sein scheint, hier irgendwie die Leitung zu übernehmen, mal ins Gebet vertiefen und gucken, ob er nicht vielleicht den rechten Weg spüren kann, in dem man irgendwie Hilfe finden kann oder ähnliches.
Mhm. Ich muss noch einmal blöd fragen, wir sind ja dann da lang gegangen und da waren jetzt neben dem Guide, der gestorben ist, noch die anderen beiden Paladine dabei, ne?
Da war noch ein Paladin bei und noch zwei weitere Söldner.
Okay, ja, dann ja, okay, und Beldon schüttelt sich so ein bisschen, paar Sekunden nachdenken müssen und ist jetzt, ja, wieder ein bisschen mehr bei Sinn, vom Schock erholt. Wir müssen unsere anderen Begleiter, vielleicht leben sie noch, vielleicht kämpfen sie jetzt gerade mit dem Dinosaurier. Tranual und Argos, folgt mir, wir müssen wieder zurück.
Ja, das ist natürlich selbstverständlich wichtig. Los geht's.
Okay. Ihr kämpft euch den Hang wieder hoch. Mach mal einen Survival-Check.
Jo.
Also alle oder nur Beldon?
Nein, nur in dem Fall nur Beldon.
Okay.
Vier? Ja.
Okay. Ihr klettert den Hang hoch. Und ihr seid den guten Rest des Nachmittags damit beschäftigt, die Spuren, also die eine Stelle zu finden, wo ihr Spuren lesen könnt oder Spuren findet, die irgendwie verwertbar sind. Und im letzten Licht des Tages findet ihr die Schneise, die der T-Rex gerissen hat. Das ist schon eine gut sichtbare Schneise. Und ihr könnt auch sehen, an den zur Seite gedrückten und teilweise gesplitterten Bäumen hängen auch so faulige, schlecht riechende Fleisch- und Hautfetzen. Und ihr findet dann auch relativ schnell, wenn ihr dieser Spur folgt, die Reste eurer Kameraden verteilt, hier mal ein Arm, da mal ein Bein, Und ne, ihr findet dann so das dritte Stückchen quasi gefunden, so ein Arm und so ein Stück Rippenbogen. Die liegen uns offensichtlich, die noch gerüstet ist in der Rüstung eines Helmpaladin. Ihr guckt euch das gerade an und hört dann so schlurfende Schritte. Ihr dreht euch um und ihr könnt sehen, dass im Gegenlicht des Sonnenuntergangs seht ihr da, dass ein Ureinwohner aus dem Dschungel tritt, aber fürchterlich blasse Haut und eine umgedrehten Pyramide in die Stirn tätowiert. Und im zweiten Blick erkennt ihr sofort, dass es ein Untoter ist. Und hinter ihm, und er ist auch so schlurfig unterwegs, so mit so leicht nach vorne ausgebreiteten Armen, so Schritt für Schritt kommt er auf euch zu. Und als ihr eure Waffen zieht, seht ihr, dass halt direkt drei weitere und dann nochmal vier, also aus dem Dschungel kommen quasi in diese Schneise, die der Dino geschlagen hat, auf euch zu, Dutzende Zombies.
Also ja. Dutzende heißt mit anderen Worten, wir können nicht einschätzen, wie viele, so viele sind es.
Ja, also es sind jetzt in dieser Sekunde sind es wahrscheinlich so 17.
Aber wir merken, dass dahinter noch...
Da kommen mehr.
Okay. Okay, Boss, also ja. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um einen Plan zu entwickeln.
Ja, ist es jetzt schon, sind wir beim Initiativewürfeln oder sollen wir so
was machen? Nö, Sascha? Ihr macht, was wollt ihr machen? Also wenn ihr nicht kämpft, müssen wir auch keine Initiative würfeln.
Naja, also ich würde eine Aktion, ja, also ich würde im Kampf oder nicht im Kampf.
Sag einfach mal, was du machen möchtest.
Ja, ich möchte jetzt Turn Unholy, mein Channel Divinity benutzen und die Turn.
Mhm. Wie ist da die Reichweite?
30 Fuß.
Mhm. Ja, du greifst dein Helmsymbol und öffnest dich für die heilige Energie und sie durchfließt dich und du merkst auch, wie das Symbol in deiner Hand noch durch deinen Panzerhandschuh quasi wärmer wird. Und dir eine gewisse Sicherheit gibt und ein Gefühl von Schutz. Und dann öffnest du deine Augen und es ist wie so eine, ja, transparente, also so eine leicht transparente Energiewelle, so wuff, einmal von Beldon ausgeht. Das habt ihr während der Expedition, die ihr von Camp Vengeance aus gestartet habt, immer mal wieder gesehen, dass das Paladine des Ordens gemacht haben. Ihr könnt sehen, dass das... bist du schon auf dem Level, dass die tot umfallen?
Nein. Nee, okay. Das funktioniert so. Each fiend or undead that can see or hear you within 30 feet must make a wisdom saving. Ne?
Und ja, dann ja, am, genau.
Alles, ansonsten ja. Sind sie eine Minute geturnt und laufen halt
ja.
Weg.
Ja, du siehst dann halt, wie in so einem rund um dich rum die Zombies so stehen bleiben und dann wegschaffeln und von dir weggehen. Aber du hast, sie werden quasi, während sie weggehen, werden sie direkt von den nachrückenden Zombies ersetzt.
Ja.
Eure Geisteskraft, ich will euch nicht zu nahe treten mit eurer Geisteskraft, aber ich glaube, das sind zu viele.
Das sehe ich auch so. Wie ist denn jetzt gerade der Eindruck? Haben wir das Gefühl, dass die, oder habe ich das Gefühl, dass die alle aus einer Richtung kommen oder umkreisen? Haben die uns schon umkreist? Doch, das kann man so sagen.
Ja. Nein, noch hast du das Gefühl, dass sie prädominant von der einen Hälfte dieser Schneise. Sie steht halt in dieser Schneise im Wald und kommen halt von vorne auf euch zu. Und bisher hinter euch hast du noch keine gesehen.
Okay. Ja, dann, okay. Es sind zu viele. Wir müssen abermals fliehen. Folgt mir. Und ich laufe in die andere Richtung und laufe.
Haben wir irgendwie einen Eindruck durch umgerammte Bäume oder sowas, wo dieser Dino hin ist? Oder ob der hier mal war?
Ja, der hat diese Schneise hinterlassen.
Ach, das, okay. Aber wir wissen nicht, wo der hin ist. Also ob der da herkam oder hingelaufen ist oder ob wir dem jetzt...
Na, ihr habt ein relativ gutes Gefühl, in welche Richtung der Dino gelaufen ist, aufgrund der Art und Weise, wie die Bäume umgekehrt.
Also, solange jetzt Beldon nicht in eine ähnliche Richtung läuft, würde ich ihm folgen.
Ja, das, wenn wir das Gefühl haben, dann weiß ich es jetzt ja per se.
Ja, ja, also, klar, das ist nicht so kompliziert.
Laufe ich jetzt in die Richtung, in die er gelaufen ist oder aus der er gekommen ist?
Ich hätte jetzt gedacht, dass du quasi die Schneise wieder verlässt und von den Zombies
ach
weg.
Ach so.
Warte, ich gebe dir mal kurz, ich gebe mal ganz kurz einen visuellen.
Ja, irgendwie, ich kann es nicht so richtig
alles gut, gut alles vorstellen. Gut.
Ja. Solange wir einfach nur weg wollen, ist
wir haben, ne, also wir stellen uns mal vor, dass jetzt alles Wald ist und dann ist hier eine Schneise in dieser Richtung. Da ist der Dino quasi von hier nach da gelaufen, also sagen wir mal von West nach Ost, von Ost nach West, besser gesagt. Und ihr seid von irgendwo halt auf diese Schneise gekommen, seid ihr ein bisschen gefolgt auf der Suche nach euren Kameraden. Und wir sagen mal, ihr steht jetzt hier, so relativ mittig in der Schneise. Und dann wären quasi von Norden die Zombies auf euch zugekommen. Du hast da ein paar geturnt. Das heißt, wahrscheinlich die logische Idee wegzulaufen wäre dann halt nach Süden oder nach Südost zu laufen.
Mhm. Ja, dann laufe ich, fliehe ich nach Süden.
Alles klar. Ihr lauft um euer Leben.
Korrekt.
Ihr ihr werdet für eine ganze Zeit verfolgt. Und ihr merkt, ihr seid in einem relativ, scheinbar in einem sehr, in einem Bereich mit sehr viel untoter Aktivität. Ihr seht auch noch größere untote Kreaturen. Ihr habt das. Seid euch nicht ganz sicher, aber einer sah verdächtig aus wie ein Oger, ein untoter Oger. Nicht Shrek, aber von ähnlich ungesunder Hautfarbe. Ihr schafft es aber, den meisten Kreaturen auszuweichen. Hier und da müsst ihr mal einen Zombie den Kopf einhacken. Das ist aber für keinen von euch so richtig ein Problem. So ein einzelner Zombie ist jetzt nicht so gruselig. Und ja, ihr driftet in so eine südwestliche Richtung. Tranual, du hast ja dein Gebet gesprochen und das Gefühl, dass ihr schon in eine nützliche Richtung läuft. In eine nützliche Richtung läuft, genau. Also du hast schon das Gefühl, dass es die richtige Richtung ist. Zumindest ist das, was dein Patron dir halt mitteilt. Mhm. Ja, ihr seid einen großen Teil der Nacht unterwegs, weil immer wenn ihr zur Ruhe kommt, fallen wieder Zombies über euch her. Und es ist wahrscheinlich eine der anstrengendsten Nächte eures Lebens. Mit den ersten Sonnenstrahlen, die durchs Laubdach brechen, findet ihr einen Baum, auf dem ihr euch ein halbwegs sicheres Versteck sucht und könnt euch da ausruhen und eure weiteren Pläne besprechen.
Ja, ich glaube, wir müssen uns keine falschen Hoffnungen machen, dass irgendwer von unseren ehemaligen Kameraden dieses Massaker überlebt hat. Oder wie ihr es immer so schön sagt, lieber Beldon, sie sind wahrscheinlich von uns gegangen.
Davon können wir wohl ausgehen. Tranual. Nun, ich befürchte, ja, selbst wenn wir es schaffen sollten, jetzt noch einen Ort zu finden, der sich als etwaiges neues Camp, selbst wenn wir diesen Platz finden sollten, wir müssen, glaube ich, erst, es ist jetzt wichtiger, dass wir schauen, dass wir unser Leben retten, ansonsten, gehören auch wir bald zu diesen untoten Wesen, die hier durch den Dschungel streifen. Also lasst uns jetzt versuchen, uns zu konzentrieren und mit vereinten Kräften zurück nach Camp Vengeance zu finden.
Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt um uns herum, wo wir sein könnten? Irgendwie ein Anzeichen von einem Fluss oder irgendwie, dass die Vegetation sich verändert oder irgendwas?
Ihr steckt im tiefen Dschungel.
Ah, okay.
Du kannst aber natürlich jederzeit einen Survival-Wurf machen, um dich zu orientieren. Das kann jeder von euch gerne tun.
Okay. Weil, also Tranual würde versuchen, irgendwie zumindest mal einen Fluss zu finden. Mhm. Eine 15.
Du findest keinen Fluss.
Okay. Ja, aber ich denke, wenn wir ja was gelernt haben, ist, dass der Orden sein Camp immer versucht, an Flüssen aufzuschlagen. Sprich, wir sollten unbedingt es irgendwie schaffen, zu einem Fluss zu kommen, damit wir möglichst vielen des Ordens es ermöglichen, ebenfalls tiefer in den Fluss tiefer in den Dschungel eindringen zu können und uns hier zu unterstützen. Ansonsten hätte ich keinerlei Anhaltspunkte. Ich bin leider nicht so der Dschungelmensch. Wie sich der Dschungel hier so verändert und kann leider auch nicht groß mit Fachwissen über die Vegetation von Dschungeln dienen.
Ja, das kann wohl leider keiner von uns. Ja, dann lasst uns nach einem Fluss suchen.
Okay. Ja, ihr sucht nach einem fließenden Gewässer und ihr findet nach so zwei Tagen. Es kostet euch einiges an Zeit und Energie. Findet ihr tatsächlich immer den Untoten ausweichend oder sie halt ausschaltend, wo es passt? Findet ihr einen kleinen Fluss? Also es ist kein Fluss im Ausmaß vom Social Star oder vom Tiriki, aber es ist ein anständiger Wasserlauf, den ihr folgen könnt.
Dann sollten wir das wohl tun. Oder seht ihr das anders, meine Herren?
Nein, lasst uns dem Fluss folgen. Am besten in...
Frage ist, Fluss aufwärts oder Fluss abwärts?
Ja, schon eher Fluss abwärts, ne?
Ja.
Ja, also in die Richtung der Strömung. Mhm. Mhm. In der Hoffnung, dass er zurück nach Port Nienzaro fließt. Oder in einen der anderen Flüsse.
Genau.
Okay. Argos zuckt mit den Schultern und stapft hinter euch her. Er wird dafür bezahlt zu kämpfen und nicht um Fragen zu stellen.
Flussabwärts heißt mit der Strömung, Argos. Hm. Weißt du? Einfach jetzt hier runter, ja? Okay? Machen wir so.
Das ist schön, dass das Gefühl so ein bisschen Mansplaining in eure Charakterdynamik eingebaut ist. Ist natürlich nur Spaß.
Es ist ja kein Mansplaining, weil Argos ja selber ein Mann ist, von daher.
Genau. Ja, das ist richtig.
Einfach nur gute alte Klugscheißerei.
Genau.
Ja, finde ich, ist sowieso viel sympathischer, weil das mache ich auch immer. Ihr seid nochmal einige Zeit unterwegs tatsächlich. Ihr folgt dem Fluss, ihr weicht Untoten aus. Ihr findet tatsächlich immer mal wieder Ruinteile, also so halb versunkene Säulen oder Götzen. Bilder in teilweise überwuchert, teilweise in Bäume eingewachsen, die sagen euch per se nichts, aber sie erinnern euch alle an die Art der Architektur, wie ihr sie in Port Nianzaro auch gesehen habt. Ihr hört am Laufe des aktuellen Tages quasi. Ihr seid morgens aufgebrochen. Es ist die letzte Woche war eigentlich fast durchgehend schwerer Regen und es ist der erste Tag ohne Regen. Ihr habt das erste Mal seit langem habt ihr mal wieder trockene oder halbwegs trockene Schuhe und Klamotten an. Die Stimmung ist so ein bisschen, hebt sich so ein bisschen. Und ihr habt auch das Gefühl, so eigentlich können wir nicht mehr ewig an diesem Fluss lang gehen, ohne nicht mehr irgendwie ans Wasser zu treffen. Und also ans Meer. Und ihr seid so den Vormittag gegangen und wie gesagt in eigentlich ganz guter Stimmung. Und ihr hört ein Rauschen vor euch.
Okay. Was für ein Rauschen oder ist es nicht definierbar?
Wasserrauschen.
Im Sinne von Wasserfall oder im Sinne von plätschernder Bach?
Ne, eher Wasserfall.
Mal gucken wir uns das nochmal an.
Mhm. Ihr folgt dem Fluss weiter und frühen Nachmittag erreicht ihr die Quelle. Ihr erreicht die Klippe, die ist so gut 100 bis 150 Fuß geht's in die Tiefe. Es ist wirklich eine roughe, steinige Klippe. Und als er deren Kante erreicht und sich der, ihr verlasst quasi das Unterholz, erstreckt sich vor euch eine riesige Stadt. Die liegt in einem Tal, das ist, wie gesagt, so 150 Fuß ungefähr nach unten, komplett umgeben von diesen Klippen. Ihr blickt darauf, ist es komplett eine komplett Ruinenstadt. Ihr könnt mehrere zentrale Hauptstraßen sehen, die die Stadt durchdringen, durchziehen. Ihr könnt sehen, es gibt einen großen, ja, ist entweder ein Bezirk oder einfach einen sehr großen, so ein Palais oder sowas, der von der runden Außenmauer umzogen ist. Ihr lasst euren Blick so schweifen. Ihr seht, was aussieht wie die Reste eines Amphitheaters. Im Süden der Stadt ist, schauen wir nochmal ein Loch, also da scheint es nochmal nach unten zu gehen. Ihr könnt auch sehen, das Wasser vom Wasserfall neben euch fließt quasi, stürzt in die Stadt und hat einen nicht kleinen Teil der Stadt in einen See verwandelt. Und das Wasser bahnt sich seinen Weg so, oder hat sich scheinbar seit einiger Zeit seinen Weg halt durch die Stadt gebahnt und hat einen natürlichen See und Fluss gebildet und stürzt dann in diese Grube, diese riesige Grube, und dort, wo das Wasser in die Tiefe stürzt, steigt Wasserdampf auf in großen Mengen. Und ich könnte es nicht so richtig genau sehen, aber es sieht aus, als würde die Luft über diesem Loch auch flimmern, Hitze flimmern. Das ist, was sich vor euch auftut.
Das könnte ja ein vorzügliches Lager sein. Sieht gar nicht gefährlich aus.
Ja.
Okay, aber diese ganze Stadt ist quasi zu den Füßen des Berges, auf dem wir stehen, sozusagen. Also ist so eine Art Vorsprung dann, ne?
Ja, es liegt eher in so einer Art Tal.
Okay.
Also ihr seid nicht auf dem Berg, sondern die Stadt ist quasi tiefer gelegt.
Okay. Wollen wir uns das mal genauer angucken? Oder wollen wir weiter unseren Plan folgen und eher mal wieder versuchen, Anschluss an andere Ordensbrüder zu finden?
Kurze Frage, falls ich es gerade nicht mitgeschnitten habe, ist die Stadt bewohnt oder ist das eine Ruinenstadt? Das ist
eine Ruinenstadt.
Ah, okay, ja.
Ja, Tranual, ich würde mir nichts mehr wünschen, als den Anschluss an unsere Glaubensbrüder zu finden. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo wir sind. Und ich wüsste nicht einmal, in welche Richtung wir gehen müssten, außer weiter einem Fluss zu folgen, um, ja, dort jemals hinzukommen. Vielleicht sollten wir zumindest mal einen vorsichtigen Blick in diese Ruinen werfen. Vielleicht leben da ja noch andere nicht-untote Wesen, die uns helfen könnten.
Als du das sagst, hörst du eine Stimme hinter dir, die sagt, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und drehst dich um und ein Mann mittleren Alters mit so einem gut aussehender Mann mit so ein bisschen längerem Haar und einem gepflegten Kinnbart tritt so aus den Schatten der Bäume hervor. Euch liegt so ein leichter kalter Hauch entgegen, als er nach vorne tritt. Hinter ihm tritt eine grüngeschuppte Kreatur in so einem Wams, so einem Lederwams hervor, in so einer Lederrüstung. Und euch weht direkt so ein Hauch von Lavendelgeruch, als der auftritt. Und der Mann steht vor, ich sag so, mein Name ist Arthur Zimmer und das da unten ist Omu, die verbotene Stadt. Und wie es der Zufall so will, bin ich hier mit ein paar Freunden verabredet. Und wie wäre es, wenn ihr einfach mitkommt? Ich glaube, es ist eure beste Chance, hier lebend nach Hause zu kommen.
Was sind das denn so für Freunde, mit denen ihr euch so abgebt? Wir haben tatsächlich relativ viel Volk gefunden, zweifelhaften mentalen Niveaus. Und damit meine ich nicht die, meine ich nicht die Ordensbrüder, wie ihr vielleicht denken mögt, sondern die Zombies.
Ah, ja, also er guckt seinen Kameraden so an. Nein, nein, das ist frech. Das ist nicht nett, nicht nett. Mhm. Ja, genau. Psst. Gut, er dreht sich wieder zu euch um. Also, ich kann nicht dafür garantieren, dass alle schlauer sind als Zombies. Und er wirft seinem Kameraden einen bösen Blick zu. Aber die meisten von ihnen sind nicht untot. Und alle sind ziemlich coole Leute.
Dann passen wir ja auch relativ gut zusammen. Denn auch wir haben vielleicht, sagen wir mal so den ein oder anderen mentalen Zombie. Während er so Richtung Argos guckt.
Und Argos guckt weiter den Mann an und hat einfach nichts gerallt. Die Worte prallen an ihm ab, wie Wasser an Teflon.
Sehr gut. Also, wie gesagt, ich bin Artus Zimmer. Das ist mein Begleiter und Freund und ja, Dragonbait. Habe die Ehre und wenn ihr euch so anguckt, er trägt hochwertige, aber verschlissene Lederrüstung. Und ja, er ist halt irgendwo so Mitte 30, Anfang 40 von seinen Zügen her. Mensch. Und ja, hat so ein rugged, handsome Look, so ein bisschen. Und von Dragonbait scheinen relativ schnell im Wechsel Gerüche auszugehen, aber er sagt sonst nichts. Und das Zimmer dreht sich so, ich kann dich da nicht mit, nein, also ich kann doch nicht jedes Monster, was du besiegt hast, als deine Leistung aufzählen. Dann wäre ich ja stundenlang dabei, dich vorzustellen. Ich meine, komm schon. Reicht es nicht? Du hast doch gut, Ja. Und mit wem haben wir die Ehre, Abenteurer im Dschungel zu treffen? Das ist mein liebstes Hobby.
Ich bin Beldon. Ich komme nicht aus diesen Landen, ich komme von der Schwertküste, ursprünglich von Baldur's Tor, ein Paladin, ein Gläubiger des Gottes Helm.
Helm, ja, guter Mann. Dann sollten wir uns fantastisch verstehen. Und er schüttelt dir die Hand und du kannst...
Order of the Gauntlet, habt ihr davon schon gehört?
Ja, natürlich.
Kennt ihr meine...
Ah, ja. Kompetentes Volk. Gute Freunde. Und er tippt so so eine Brosche, die an seinem Kragen hängt, die ihr alle als das Symbol der Harpers erkennt. Die Harper sind eine der... Organisationen in Ferun quasi, die wie die Centerim oder die Lord Alliance, das sind halt Interessengemeinschaften, die so ein bisschen in den politischen das politische Geschick der Lande so bestimmen und dann halt auch, also die Harper sind so ein bisschen die Goody-Two-Shoes, das sind so die versuchen halt Gutes zu tun, Böses aufzuhalten, ohne dabei sich jetzt zu bereichern oder so. Und es geht halt viel um Informationen zu sammeln und das zum Guten zu nutzen. Die stehen eigentlich mit den Guten ganz gut, aber haben aber auch nicht den Ruf, jetzt so die krassen Checker zu sein. Also es gibt sicherlich Gemeinschaften, die ein bisschen aktiver sind, so die Lord Alliance zum Beispiel hat zumindest aktuell ein bisschen mehr Macht, aber die wird halt auch so von den großen Städten sehr gepusht und hat dafür aber auch ein bisschen mehr wirtschaftliche Interessen. Die Harper sind so ein bisschen wirklich die, die sich halt Gutes tun, um Gutes zu tun, auf die Flagge geschrieben haben.
Um mit der Forschungsrunde weiterzumachen, mein Name ist Tranual und ich glaube, das reicht dann auch erstmal für den Moment. Und das hier ist mein werter Begleiter.
Mein Name ist Argos. Er ist mein Boss, sagt er und deutet dabei auf Tranual.
Ja, ich sehe, ihr habt euer Begleiter ist ein bisschen gesprächiger als meiner. Ja, ist ja gut. Dragonbait ist nicht so gesprächig, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Aber er weiß sich trotzdem durchaus auszudrücken.
Ihr scheint gesprächig genug für euch beide zu sein. Wo sollen wir euch denn hinfolgen und eure Freunde treffen?
Seht ihr, und er zeigt auf, zeigt quasi zeigt so auf die Stadt. Dort vorne auf der anderen Seite der Stadt quasi ist eine unheimlich praktische Treppe runter in die Stadt. Und am Eingang der Stadt sollte ich möglichst bald, in den nächsten Tagen hoffentlich, wenn sie nicht sogar schon da sind, meine Geschäftspartner treffen. Ja, verbündete Partners in Crime, wie man so schön sagt. Wir versuchen nämlich einen finsteren Fluch aufzulösen und einen Schlangenlord zu besiegen. Und ich, sagen wir mal, ich habe meine eigenen Ziele und die korrelieren momentan ganz gut. Also helfe ich Ihnen und Sie helfen mir.
Mhm. Klingt erstmal noch etwas wenig vertrauenserweckend, um ehrlich zu sein, mein Werter. Wie war gleich euer Name?
Artus Zimber, mein Freund.
Artus Zimber, okay. Aber da wir ehrlicherweise gerade keine besseren Ziele haben, wäre ich doch sehr dafür, werden wir euch folgen. Herr Beldon, was sagen Sie denn dazu? Sie sind immerhin Anführer dieser Gruppe, aber wir sollten Ihnen folgen, richtig?
Es ist wohl die mit Abstand beste Option, die wir aktuell haben. Werter Herr Zimba, wenn wir dürfen, dann möchten wir uns gerne Ihnen anschließen. Und vielleicht können Sie uns ja auf dem Weg zu dieser Treppe erzählen, was ist, in was für Geschäfte Sie mit Ihren Geschäftspartnern verwickelt sind.
Geschäftspartner ist in dem Fall eher ein Euphemismus vielleicht, ein geflügeltes Wort. Es sind kräftige Abenteurer, die ich vor einiger Zeit in Orolunga getroffen habe, einem lauschigen kleinen Ruinenstädtchen etwas weiter nördlich von hier. Waren Sie mal in Orolunga?
Nein, zumindest nicht, dass es uns bewusst gewesen wäre.
Oh, Orolunga erkennt man, wenn man da war. Man weiß, dass man in Orolunga war, wenn man in Orolunga war.
Nun gut, aber ja, und dann können Sie uns ja mit Sicherheit erzählen, in was für Abenteuer Sie mit Ihren Abenteuerkollegen verwickelt sind. Vielleicht haben wir ja tatsächlich ähnliche Interessen oder können uns zumindest gegenseitig bei unseren Interessen unterstützen.
Da bin ich mir sicher. Dann wollen wir losgehen? Und er zeigt so in die Richtung.
Nach Ihnen.
Ja, er spaziert los und guck doch mal zu Dragonbait. Ich bin mir sicher, dass sie uns nichts tun. Guck sie dir doch an. Alles nette Gesichter. Und dann gehen sie los. Und an der Stelle beenden wir unsere Folge für heute. Und ich verspreche, nächstes Mal wird auch wieder ein bisschen mehr Pen and Paper gespielt.
Da war noch eine gute Vorleserunde.
Improv ist nicht meine Stärke. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß.
Hatten wir.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich muss gestehen, ich fand es sehr interessant, wie wir einfach, je länger es ging, einfach die Situation immer ärger wurde und immer mehr Leute um uns herum gestorben sind.
Aber auch ohne wirkliche irgendwelche gedanklichen Konsequenzen für uns, vor allen Dingen auch. Wir machen es einfach weiter. Dutzende Leute tot. Alle gehen so nach und nach drauf, aber es klingt uns trotzdem noch nach wie vor wie eine gute Idee.
Nun.
Hashtag Out of the Gauntlet.
Ich bin mir sicher, ihr habt Gründe für das, was ihr tut. Also schauen wir mal. Ja, super. Dann schauen wir mal, was uns nächste Folge so erwartet. Aber es geht nach Omu. Das ist ja mal was, würde ich sagen. Ich danke euch an dieser Stelle erstmal sehr fürs Mitspielen. Katharina, Lars, Katharina, erstmal schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, dass du hier mitmachst. Lars, schön, dass du weiterhin dabei bist.
Gerne.
Pascal, du hattest einfach keine Wahl. Du musst weiterspielen. Das steht so im Villeneuve-Nordpol-Vertrag. Aber ich bin auch froh, dass du weiterhin dabei bist. Katharina, kann man euch irgendwo anderweitig momentan finden? Habt ihr was zum Pluggen?
Ich würde sagen, erstmal bedanke ich mich natürlich, dass ich in der Runde mitspielen darf, so rumgesehen. Wenn man mich denn anpingen wollte, erreicht man mich auf Twitter unter Frau Jach. Das ist da mein, wie nennt man es, Twitter-Name, Twitter-Handle, wie auch immer. Dementsprechend, ja, ich glaube, das ist der beste Weg, mich zu erreichen und zu quatschen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gespannt, wenn wir dann auf den Rest treffen.
Ja, und vielen Dank, dass ich nicht rausgeworfen wurde nach meinem zweifelhaften ersten Auftritt hier im Podcast.
Wir haben drüber nachgedacht.
Ja, fairer Punkt. Ich hätte es vollkommen verstehen können, ehrlicherweise, wenn ich direkt nach Folge 1 einfach sofort gekickt worden wäre.
Du hast aber die Radiostimme, es geht nicht.
Sehr, sehr gut, wenigstens das. Ich gehe mal einfach davon aus, dass diese Folge ausgestrahlt wird. Ich immer noch einen anderen Podcast habe, den ich mit ein paar Freunden führe, wo es darum geht, auch Anfängern D&D so ein bisschen näher zu bringen. Also wenn ihr einfach Bock auf D&D bekommen habt, vielleicht einfach auch durch diesen Podcast hier, dann hört mal bei Road to D&D rein, R2DND auf Instagram, und so sind wir auch zu finden, auf so ziemlich allen anderen Social-Media-Kanälen, glaube ich, auch. Sprich, hört gerne mal rein, gerade wenn es irgendwie um verschiedene Regeln geht. Wir besprechen mit euch die Völker, die Klassen, diverse Eigenschaften rund um D&D versuchen natürlich noch viel mehr Leute für dieses grandiose Hobby zu begeistern.
Super. Pascal hat auch einen anderen D&D-Podcast, allerdings ist das Devils and Demons. Ein Horrorfilm-Podcast, der auch sehr fantastisch ist und den ich euch nur sehr ans Herz legen kann. Ich habe jetzt das Plugin für dich gemacht. Ich hoffe, das ist okay.
Das ist voll gut. Ich hoffe, auch den gibt es da noch. Aber
bin ich mir sicher. Ansonsten gibt es ja einen riesigen Backlog an Folgen. Wie viele Folgen habt ihr?
163 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Was jetzt natürlich der Maximum, wer jetzt überambitioniert ist, kann natürlich recherchieren, wann wir diese Folge aufgenommen haben.
Bevor das rauskommt.
Mit der dann aktuellen Episodennummer.
Genau. Ja, super. Vielen Dank fürs Mitspielen, vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns nächstes Mal wieder bei Exo und Keller Tomb of Annihilation. Bis dahin reingehauen und vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Das wäre dann Teil 2.
Yay.
Das war eine Sache, wofür wir am Anfang gewürfelt haben. Wie ihr euch das angeschlagen habt.
Aha.
Way too easy. Da ist ja nicht mal jemand explodiert auf dem Schiff. Langweilig.
Ich weiß.